You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pop und Pubertät. Klaus Bieler sitzt neben mir, mein Name ist Marc Hofmann und wir sind im Jahre 1977 angelangt. Wir arbeiten uns jetzt rückwärts und vorwärts gleichzeitig oder nacheinander, vor und zurück. Ja, in beide Richtungen. Und 1977 muss man sagen, wichtigstes Jahr des Pop oder wie immer.
Wie immer.
Ein Füllhorn. Also man kann wirklich, die Beschäftigung mit diesem Jahr zeigt, man kann der Popmusik dabei zusehen, wie sie in alle Richtungen explodiert und vieles ist richtig toll.
Ja.
Wie wir sehen werden. Nicht alles, aber vieles.
Ja, da komme ich noch auf das klingende Schlageralbum 77 zurück, weil
ja, das glaube ich.
Das gab es zu Weihnachten bei uns.
Ja, das ist natürlich, diese Prägung ist ja nach wie vor präsent in deiner Persönlichkeit.
Ach, jetzt kommt das wieder. Eigentlich kann ich dir viel über 77 erzählen, weil ich habe ja noch Erinnerungen.
Ja, ich gar nicht. Null. Was hast du? An was erinnerst du dich? Ich glaube, meine Erinnerung setzt 1978 ein. Meine früheste Erinnerung ist, glaube ich, hat mit der WM 78 zu tun.
Ja, ich glaube, vorher war bei dir nichts.
Nee, da wissen wir. Also 77.
77 hätte auch mit Fußball zu tun. Ich bin nämlich in den Fußballverein eingetreten, F-Jugend.
Mhm.
Ganz toll, immer verloren, aber ich habe, glaube ich, 2 Tore, glaube ich. Es war schön, in ganz schlichten, grünen, kurzärmeligen, kratzigen Trikots.
Mhm.
Schön. So mit so, wie sagt man, Riebele drauf.
Echt, 77 schon mit 6?
Ja.
War ich deutlich später.
Ein frühvollendeter. Ja. Nee, und dann gab es...
Wunderkind.
Ja, klar. Ja. Wunderkind. Es gibt noch eine Super-8-Aufnahme, wie ich 5 Gegenspieler umspiele und meine Mitspieler absolut ignoriere und dann mit dem Ball, glaube ich, in der gegnerische Torwandlauf. Es gibt's noch.
Ja.
Und wie mir dann ziemlich betröppelt vom Platz schleichen. Ich glaube, es ging 0-0 aus oder so.
Mhm.
Kleinfeld natürlich, kleine Tore. Und meine Mutter, ich glaube, es war Mutter, die hat entschieden, dass ich nicht in die Schule komme, weil im Kindergarten ein Blockhaus gebaut wurde, das ich noch ein Jahr lang genießen sollte.
Ah, ja.
Deshalb war es ja ganz wichtig, dass ich nie sitzen bleibe, weil ich ja so schon fast der Älteste war.
Ach ja, dann hockst du aber 2 Jahre älter, hat man ja, als mal solche drin sitzen, das bringt ja auch.
Ja, nee, das ist schlecht. Ich grüße hiermit, der uns sicher nicht zuhört, Erdem Sain aus Schönau, Sohn des ortsansässigen Kebab-Ladens direkt neben der Schule, erinnerst dich?
Naja.
Der war, glaube ich, in der 10. 2020 oder so. Ja, und dann, also das Blockhaus, das habe ich, weiß gar nicht, ob ich jemals drin war dann, weil ich war ja immer Indianer eher.
Mhm.
Blockhaus ist ja eher Cowboy.
Cowboy. Schatzinsel.
Cowboy, wie man früher gesagt hat.
Ja, Cowboy.
Cowboy.
Ja.
Und ich weiß nicht, aber das war die Entscheidung und die war gut, sonst wäre ich ja jetzt nicht mit Bertram, Christian, Jan, was weiß ich, alles befreundet, sondern mit irgendwelchen Penner aus der Klasse oben.
Weiß man gar nicht, wer das ist.
Nee, also es kam dann doch auch, aber. Naja, und dann Italienurlaub. Ich war blond, es war gefährlich.
Ja, da habe ich auch noch Super 8 Aufnahmen aus Italien Urlaube, aber meine Erinnerung basiert komplett auf deiner Super 8 Aufnahme. Ich glaube, die ist eingepflanzt, diese Erinnerung, wie in Inception.
Echt?
Ja.
Nee, bei uns war es ja so, mein Vater hat ja nie Menschen gefilmt, sondern es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das sogar 77 war, Stau auf der Poebene und die Leute stehen neben ihren Autos. Super. Und dann gab es noch sogenannte Tankscheine, ich glaube vom ADAC.
Ja, weiß ich auch noch.
Tankgutscheine.
Ja, das war immer ein großes Thema auf dem Campingplatz, Tankscheine.
Ich war nie auf dem Campingplatz, aber das glaube ich. Und dann, was weiß ich, 400 Meter Schlange vor der Tankstelle. Und vor Pavesi, auch schönes Wort.
Ja.
Das weiß ich noch. Und ich habe meiner Tochter jeden Abend dieselbe Geschichte erzählt, nämlich die, wo ich versucht habe, nach Norden zu laufen am Strand, weil 20 Kilometer weg, also für mich war das 200 Meter, aber ich habe halt gedacht, ich laufe dahin, weil dort weiße Felsen im Meer waren. Und ich habe gesagt, da möchte ich hinlaufen, habe ich von Postkarte gekannt. Dann bin ich halt losgetappt und habe dann gemerkt, nach so 800 Meter, das kommt überhaupt nicht näher. Und habe dann wieder umgedreht, aber meine Mutter hat mich in der Zwischenzeit vermisst, weil ich war ja weißblond und das war in Italien unfassbar. Mhm. Wow, ein blondes Kind. Und so, da war Entführung natürlich der nächste Gedanke. Mhm. Und dann kam ich zurück und meine Mutter völlig aufgelöst. Ich glaube, mein Vater hätte eine halbe Stunde später sich Sorge gemacht, aber meine Mutter war aufgelöst. Und ich musste jeden Abend meiner Tochter die Geschichte erzählen. Tja, ich habe dann immer Zeug dazu erfunden, aber nur Details, also nichts. Der Plot war immer der gleiche. Ja. Wahnsinnig interessant, gell?
Du?
Und es gab auch Fußball am Strand mit einem gewissen Manuel. Das waren dann so deutsch-italienische Duelle. Mhm. Dann gibt es auch noch Fotos. Und dann hat man immer versprochen, man schickt die denen mal. Und dann hat man die viermal daheim, weil man die ja mal schicken wollte, aber nie verschickt hätte.
Ja, ja, ja. Ich erzähle jetzt noch eine kurze Geschichte zum Thema Fotos verschicken. Mein Vater war ein großer Super-8-Filmer und hat dann auf dem Segelboot auch gerne mal die Kamera mitgenommen und dann irgendwie das Wasser gefilmt und so, weil er das immer so vermisst hat, das ganze Jahr über. Und dann waren so italienische Kriegsschiffe vorm Hafen. Und dann ist er rausgesegelt und ist zwischen den Kriegsschiffen durch und hat ganz versteckt unter seinem Schenkel, hat er da gefilmt. Und er hatte aber keinen Film und er ist noch rumgerannt auf dem Campingplatz, weil er hat keinen Film mehr gehabt, ob ihm jemand einen Film leihen kann, hat ihm einer einen leeren Film geliehen. Er hat also diese Aufnahme gemacht. Unter Lebensgefahr, ja, Spionage und so weiter. Der wollte einfach diese Schiffe filmen, weil es ihn fasziniert hat. Zu Hause stellt er fest, diese Filme waren gar nicht leer, die er sich da ausgeliehen hat. Da war schon was drauf. Zum einen war halt diese tolle Aufnahme nichts. Was drauf war, war aber noch irritierender. Es war eine Nacktaufnahme von dieser Familie, von denen er diesen Film ausgeliehen hat.
Das war
langes Zeit großes Thema bei uns.
Diese mit Kindern und allem.
Nein, das war, man hat es mir nie so genau erzählt. Also ich glaube, es ging um
es gab mal.
Man hat immer so komisch drumherum geredet. Ich bin ziemlich sicher. Eigentlich habe ich aber erst später kapiert.
Ja, klar, man hat früher nichts kapiert. Es wurde ja auch nicht drüber geredet.
Nein, natürlich nicht.
Weil ich glaube,
Eltern. Es hieß immer so Nacktaufnahme. Und dann wurde immer so rumgelacht. Ich weiß nicht.
Eltern haben ja früher gehofft, dass man irgendwie woanders aufgeklärt wird.
Ja, mir wäre lieber gewesen, ich wäre woanders aufgeklärt worden. Die Aufklärung durch meine Eltern war verstörend.
Die gab es?
Bis heute. Die gab es und es war, ich habe es erst nicht geglaubt. Ich dachte, sie wollen mich verarschen. Und danach war ich eigentlich, glaube ich, tagelang komplett verstört. Ich wollte eigentlich nur noch da weg.
Ich habe immer Bravo, diese roten Seiten, das war alles rot im Bravo. Die Seite war immer rot.
Ja, schwarz-weiß.
Ja, aber so ein Rotfilter.
Ja, ja, ja.
Irgendwie.
Ja, ja.
Habe ich immer unterm Bett, hinter am Kopfende, habe ich das gelesen. Wollte aber trotzdem, es war interessant, aber ich wollte trotzdem.
Ja, du wolltest ja nichts damit zu tun haben.
Ja, nee, ich habe gemeint, das mache alle, also mache ich es nicht.
Na ja, klar.
Das war ein bisschen blöd, aber... So habe ich
halt, in dem Fall
blöd. Ja, so habe ich dann halt meine erste Freundschaft seltsam gestaltet. Auf jeden Fall, unser Gast, Redner, Experte vom letzten Mal, Bertram, der war, glaube ich, schon 18, als, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, der war mit seinem Vater in Hamburg und dann hat, glaube ich, sein Vater gesagt, so, jetzt zeige ich dir mal Drehbahn
oder so. Ich dachte, als ihn sein Vater aufgeklärt hat.
Ja, so ähnlich. Es war, glaube ich, die Idee war so Drehbahn und
Mann,
jetzt sage ich dir mal, aber er glaube, er war sehr spät dran. Mhm. Also, okay. Nee, ich bin ja ein Jahr älter. Ich glaube, er war 17, aber dann so, kenne ich schon. So, glaube ich.
Ja.
Aber stelle ich mir auch, früher hat man ja als Vater den Jungen dann mit ins Bordell genommen.
Ja, so war das
früher. Hab ich mal irgendwo gelesen.
Früher begann der Tag mit einer Schusswunde. Ereignisse.
77.
Des Jahres.
Ja, Blockhaus im Kindergarten.
Elvis stirbt.
Ach, stimmt.
Auf dem Klo.
Weiß es noch, als es im Radio kam.
Ja.
Ich habe von Selbstmorden gehört.
Ja.
Also, du weißt es nicht. Das hat dein Vater nämlich nicht auf Super 8 gefilmt.
Nein, also ich habe irgendwann mal ein Buch gelesen. Es ist ein sehr reißerisches und auch ein bisschen ekliges Buch von einem Typ, der diesen Tod ziemlich ausgeschlachtet hat. Also er ist wohl auf dem Klo gestorben und lag dann da. So. Und aber ja, Elvis natürlich bringt jetzt nichts über Elvis zu reden, aber müssen wir an anderer Stelle machen. Wir gehen ja noch weiter zurück.
Ja, deutscher Herbst.
Popkulturell natürlich irrelevant in den 70er Jahren, Elvis, aber halt immer noch erfolgreich wie Sau, dieses Hawaii-Konzert und so, glaube ich, riesen TV-Ereignis.
Ja, und Las Vegas halt.
Dann die Las Vegas-Auftritte und dann hat er 77 noch eine Platte gemacht, Moody Blue, hieß auch die Single, aber war natürlich jetzt für 77 nichts mehr, was irgendwie popkulturell relevant war. Folklore. Ja. Schlager eigentlich. Moody Blue ist Schlager. Ja, Deutscher Herbst, RAF, Buback Ponto als bekannte Todesopfer und dann die Todesnacht von Stammheim, der Kollektiv-Selbstmord.
Ja.
Bader Enslin Raspe.
Also für mich war Christian Klar früher, so wie für Amerikaner, glaube ich, Charles Manson. Weil Christian Klar, das war überall. Und es war,
war ja bei uns aus der Gegend auch deswegen.
Ja, ich glaube, Lörrende Vater war, glaube ich, Schulrektor.
Nee.
Und es hing ja überall diese gelbe Plakate auf der Post und überall.
Nee.
Und ich könnte, glaube ich, jetzt noch bei vielen sagen, das war der, das war der. Nee. Und Christian Klar war sozusagen die unsichtbare Bedrohung. Und ich weiß noch, bei uns hat der Sohn von der Kartoffelfrau geklingelt und da kam ein Motorrad, das war schon mal verdächtig, Rocker, ganz gefährlich. Und irgendwie so rotes Halsband irgendwie. Der wollte uns, glaube ich, nur Kartoffeln vorbeibringen oder irgendwas. Klingelt, ich mache auf, Mietsblock, dritter Stock, ich schaue runter, ich sehe nur Lederjackenarm. Ich renne in Wohnung und sage, der Christian Klar kommt.
Ja, aber stimmt, das war wirklich so eine Angst. Mein Vater wurde dann mal noch verhaftet. Den haben sie irgendwie, hat jemand unser Auto gesehen, in La wohl und in Verbindung gebracht mit der RAF. Das Nummernschild hat da irgendwas verwechselt und dann war mein Vater, musste auf die Kripo nach Freiburg, kam dann abends wieder heim und gesagt, war ein Missverständnis, hat sich alles aufgelöst. Da stand an der Hauswand auf der Leiter, ich weiß es noch, hat das Haus gestrichen und dann kam der Streifenwagen und hat ihn mitgenommen.
Cool. Ja. Kann nicht jeder von sich behaupten. Und das war 77.
Das weiß ich nicht, aber halt in den Jahren irgendwann.
Deutschen Herbst.
77. Dann natürlich auch noch Deutscher Herbst, Entführung der Landshut, Mogadischu, GSG 9 sind zwei Stichworte, die einem immer einfallen.
Ja, ja. Zur Landshut. Und Helmut Schmidt musste ja ganz schön diplomatisch agieren. Ich glaube, das war sein Meisterstück.
Ja. Genscher war auch mitbeteiligt.
Der Genscher war auch dabei.
Ich habe mal eine Weile, es gab ja diese Doku-Filme mit so Spielszenen von Schauspielern gespielt und dann immer so Interviews mit den Protagonisten eben damals, die dann nochmal erzählt haben. Das war ja mal so eine Weile, ich weiß gar nicht, in den frühen 2000ern, wo fast jedes deutsche Ereignis und auch diese ganzen RAF-Geschichten auf so eine Art nach oder dokumentiert wurden und ich habe mir das alles angeguckt, total fasziniert und die Schleierentführung auch, 77, da gab es auch so eine Doku.
Ja, da sehe ich immer dieses Bild und dann später hat es ja Hans Brenner gespielt, der Vater von Moritz Bleibtreu, das weiß kaum jemand, der auch bei Gerhard Poll, der Feierabendzug mitspielt, ganz, ganz furchtbar. George, noch ein Schluck. Ein Beispiel des alltäglichen Sadismus, trotzdem sehr lustig. Und dieses Bild vom Schleier mit vor diesem RAF-Vorhang mit diesem, was war, die Schüler heutzutage, die wissen sofort, AK irgendwas, wie die Scheißknarre heißt,
ach so, ja,
extrem schockiert,
dass
die das wissen, aber sogar Mädchen wissen das.
Dann Stephen Biko wird ermordet in Südafrika. Gibt es einen tollen Film mit Denzel Washington und popkulturell natürlich noch Biko von Peter Gabriel.
Ja.
Simple Minds haben es, glaube ich, auch nochmal gecovert.
Simple Minds am 25. Dezember in der Helene Fischer Show. Ich glaube, sie singen mit ihr. Ja, Queen, ich weiß gar nicht, ist das jetzt richtig schlimm oder ist das richtig?
Ist schon schlimm.
Richtig egal.
Ist auch egal.
Also Wetten, dass letzte Woche atemlos mit Shirin David, das war, also leck mich am Arsch, wie scheiße war das. Ich habe es erst hinter Recherchezwecken, habe ich mir das angeschaut und ich habe gemeint, das Lied kann eigentlich nicht schlimmer werden, aber es wurde schlimmer.
Von Stephen Biko zu Helene Fischer muss man auch erstmal schaffen.
Das warst doch du.
Simple Minds haben es fertig gebracht.
Simple Minds haben das fertig gebracht. Ich wollte noch was sagen zu Günjo. Es gab auch mal von der Sportschau oder irgendwas, gab es eine Sendung, wo, sagen wir, auch politisch brisante Dinge, die im deutschen Fußball passiert sind, wie jetzt zum Beispiel Lutz Eigendorf, der dann halt geblendet wurde in irgendeiner Kurve und dann in Brücke fuhr und so, DDR-Spionage, was weiß ich. Und dann ging es um 1978 WM in Argentinien und einer Gefangenen, die aber von der deutschen Politik mehr oder weniger vergessen wurde. Ganz schlimm.
Ja, ja. Und da hat sich der Herr Genscher nicht mit Ruhm
bekleckert. Nein, niemand, der da beteiligt war. Der ganze DFB auch nicht und die ganze die Bundesregierung auch nicht. Und Zitat, ich glaube, es wird immer Bernd Hölzenbein zugeschrieben, aber man weiß nicht, ob es stimmt. Wir haben keinen einzigen politischen Gefangenen gesehen.
Oh, das ist ja wie Beckenbauer. Ich habe keinen Sklaven gesehen. Ja, das ist schlimm. Also, ja, Genscher war ja dann auch bei der Wiedervereinigung. 89 auf dem Balkon und ich habe immer gedacht, Genscher, super, aber da war auch nicht alles.
Und dann noch ein letztes Ereignis, das auch natürlich musikhistorisch extrem wichtig war, nämlich der Absturz der Band Lynyrd Skynyrd in den Sümpfen von Louisiana, glaube ich, irgendwo. Und ich bin ja, würde ich sagen, großer Lynyrd Skynyrd-Fan und sie haben ja kurz vorher noch das Album Street Survivors veröffentlicht mit einem sehr interessanten Cover, das die Band brennend zeigt und es ranken sich ja etliche Mythen um diesen Absturz auch. Ronnie Van Zandt, der Sänger, der ja auch immer so Todesahnungen auch hatte und auch immer gesagt hat, er wird eh nicht älter als 30. Und von dem auch dann das Lied stammt, The Smell, auf dieser Platte, wo es um den Geruch des Todes geht auch. Und ein paar Wochen später, also eigentlich auf der Promotour für dieses Album, stürzt dieses Flugzeug dann ab. Man sagt heute wahrscheinlich Treibstoffprobleme, aber die Maschine war in keinem guten Zustand. Ronnie Van Zandt wohl wird kolportiert von den Überlebenden, lag während dem Flug auf dem Mittelgang und hat schon so ganz seltsam irgendwie sich verhalten auch oder im Mittelgang. Und dann gab es eben 3 Tote, ein festes Bandmitglied, Steve Gaines, der erst ein Jahr vorher dazu kam, der Bruder der Background-Sängerin, weiß nicht, Cassie Gaines, glaube ich, die ihn ja so in die Band geschleust hat, als dritten Gitarristen dann auch noch. Und dann gibt es eine Geschichte hier, und Ronnie Van Zandt, eben der Sänger dann, der gestorben ist bei diesem Absturz. Und dann gibt es eine ganz tragische Figur, nämlich Alan Collins, der hauptsächlich verantwortlich ist für das tolle Freebird-Gitarrensolo. Der, wenn man die Videos heute anschaut, ja ein unglaublich charismatischer und gut aussehender Kerl ist und ein toller Gitarrist. Der überlebt diesen Absturz. Sein Arm ist komplett lädiert, er soll amputiert werden. Sein Vater verhindert das irgendwie in Verhandlungen mit dem Arzt. Er überlebt das Ganze. Und jetzt kommt die tragischste Pop-Biografie, glaube ich, überhaupt. 1980 stirbt seine erste Frau nach einer Fehlgeburt. Er widmet sich fürderhin Alkohol und Drogen. Hat 1983 einen Autounfall. Bei diesem Autounfall stirbt seine damalige Freundin. Und er ist von da an Querschnitt gelähmt, geht dann noch mit der Band, mit der wiederaktivierten Band, somit als auf Tour und hält so Reden gegen Alkohol und stirbt dann 1990 an einer Lungenembolie, die er sich bei diesem Autounfall oder einen Lungenschaden, den er sich bei diesem Autounfall auch noch zugezogen hat. Also das ist, glaube ich, eine der absurdesten Pop- und Rock-Biografien.
Und jetzt sollen wir noch über das Jahr 77 reden.
Lynyrd Skynyrd mit Street Survivors, die letzte Platte mit Ronnie Van Zandt. Und danach...
Wie heißt der Hit? Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Sweet Home Alabama.
Ah ja, ich hasse es zwar, aber ich gönne das niemandem. Selbst wenn man Sweet Home Alabama... Aber ja, schlimmer ist ja eigentlich Kid Rock.
Ja, das kann man viel darüber sagen, aber nicht jetzt.
Film? Gut, nicht jetzt. Nicht jetzt, machen wir nicht.
Jetzt ist nicht die Zeit.
77. Ich war... Wann war ich zum ersten Mal im Kino? Ich glaube in Bernhard und Bianca.
Ja, 77.
Ja, sehen Sie mal. Ja. Und dann war ich noch in Der letzte Countdown und Das Krokodil und sein Nilpferd. Ich weiß nicht, ob das alles
77 war. Der letzte Countdown könnte auch noch von 77
sein. Ja, ich war noch ziemlich klein.
Ja, das kommt mir auch so vor. Jetzt sage ich dir mal einen Film und du sagst mir, was da die Bell ringt.
Strosek. Kinski. Ne, halt. Joy Division. Werner Herzog, ne. Stimmt's?
Der letzte Film, den Ian Curtis
gesehen hat.
Selbstmordnacht.
Ja, Und was lag auf dem Plattenteller?
Oh ja, das hast du schon mal gesagt. Ich habe es aber vergessen.
Ich glaube, The Idiot von Iggy Pop.
Ja, ja, aus 77.
Ja.
Tatort Reifezeugnis.
Oh.
Nie gesehen.
Echt das?
Nee.
Ist das nicht mit Klaus Schwarzkopf?
Natasja Kinski? Oder wie heißt der nicht? Quadflieg? Und,
ja, gab es auch. Natasja Kinski, die war ja dann auch oft barbusig zu sehen, weil in den 70er, also ab Ende 60er, hätte es, glaube ich, zu jedem Film gehört.
Ja, bei ihr halt eh. Das war ja dann so ein Lolita-Ding.
Ja, 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 ja.
Ja. Dann,
das bei dem Vater, die hätte man eigentlich schützen müssen.
Ja. Stadtneurotiker, Woody Allen, sind eigentlich alle gut. Diese Woody Allen-Filme aus der Zeit finde ich extrem unterhaltsam. Sehr dialoglastig, sagen wir mal, aber ja, wahnsinnig witzig.
Ist das, das war die Schallplatte so?
Ich kann die gar nicht mehr, Hannah und ihre Schwestern. Irgendwie sind die alle ein Film, aber sie sind alle gut und witzig und wahnsinnig.
Ja, in einem kurzweilig. Film hat er eine Schallplatte in der Hand und macht so Bewegung, dann fliegt sie raus. Er hat das Cover in der Hand und die Schallplatte fliegt weg.
In einem dieser Filme kommt ein Zitat, das ich auch nie mehr vergessen habe. Ich weiß nicht, ob es in dem ist oder Hannah und ihre Schwestern. Immer wenn ich Wagner höre, habe ich das Bedürfnis, in Polen einzumarschieren.
Ah ja. Immer auf die Deutschen.
Suspiria ist ein sehr interessanter Regisseur, Dario Argento, der so Psycho-Horror-Filme gemacht hat. Suspiria gab vor 2 Jahren ein Remake davon, das in Freiburg in einer Ballettschule spielt. Also zumindest laut Drehbuch. Ich habe den Film aber nicht gesehen. Im Original ist einfach eine deutsche Ballettschule. Ich weiß nicht, ob es Freiburg sein soll. Im Remake habe ich gesehen, soll es in Freiburg spielen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie den Film wirklich in Freiburg gedreht haben. Ich wollte ihn immer mal anschauen.
Jetzt wird es aber echt nerdig.
Eraserhead, der erste Film von David Lynch, der einzige, glaube ich, den ich nicht gesehen habe von ihm.
Der zweite war Dune, oder? Mit Sting?
Ich glaube nicht, dass das der zweite war.
Nicht?
Ja.
Hellraiser?
Würde mich wundern.
Ah, nee, der war gar nicht für David. Nee. Egal.
Also, und Unheimliche Begegnung der dritten Art, dann der erste Science-Fiction-Film von Steven Spielberg. Sollten ja noch einige folgen. Science-Fiction für, also Außerirdische mal für Erwachsene. Später wurde es dann ja kindlicher. Richard Dreyfuss. Ich habe ihn mal gesehen, aber mich nicht so gepackt. Dann nur Samstagnacht, Saturday Night Fever, natürlich. Ein furchtbar schlechter Film, wenn man ihn heute mal anschaut. Vor allem in der deutschen Synchronisation. Ganz, ganz, ganz schlimm.
Ja, und dann kamen ja die Bee Gees auf die Idee, einen Film über Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band zu drehen. Das größte Desaster der Musik- und Filmgeschichte. Ich hab's auf Doppel-LP und ich glaube, das würde sie gerne aus ihrer Biografie streichen.
Im Gegensatz zum Soundtrack von Saturday Night Fever, der natürlich damals alle Charts gesprengt hat und eins der erfolgreichsten Alben auch des Jahres war mit Staying Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, Jive Talking und You Should Be Dancing. Es sind nicht alle Lieder auf dem Soundtrack von den Bee Gees, aber die, die von den Bee Gees sind, sind, glaube ich, alles Top 10 Hits.
Und also ein riesen Einfluss auf alles, ja. Auf New Wave, auf Kiss,
ja.
Egal, auf alles.
Ja, ja, da über Disco müssen wir natürlich auf jeden Fall auch noch sprechen. Und dann natürlich der erste Star Wars. Und da, bei Star Wars, da war ich zu jung. Und als ich alt genug war, war es schon der dritte Teil und irgendwie kam ich dann immer rein. Und wenn man, glaube ich, damit nicht aufgewachsen ist, dann ist es ganz schwer, da spät noch reinzukommen, wenn
Na, man Kinder, kein Kind mehr ist. Kinder schaffen es heutzutage.
Ja, Kinder schaffen, also ich glaube, an Star Wars kommt man nur als Kind ran. Ich habe im ersten Lockdown die ersten 3 Filme mir versucht anzuschauen und es war wirklich hart, fand ich, hart. Sowohl inhaltlich als auch ästhetisch. Brutal schwer
es hätte mich
nachzuvollziehen, wie wo damals, also ich kann das theoretisch versuchen zu verstehen, was damals das Spezielle daran war und das noch nie Gesehene und das Tolle, wenn man sich dir heute die ersten 3 Filme als erwachsener Mann anguckt, ist schwierig.
Ja, aber die schaue ja heute auch die neuen mit
ja, ja, klar.
Ewan McGregor und was weiß
ja.
ich.
Ja, die sind natürlich optisch dann.
Aber
ja.
ich hab keinerlei Bezug ja, und kein Interesse. Und,
ja.
Und immer, wenn ich das irgendwo sage, es gibt ja so Sachen, wenn man sagt, ja, da ja. kann man nichts mit anfangen, dann wird man angeguckt,
ja.
wie du magst keine Sonne. So, so kommt man sich vor.
Ja, ja. Ja. So, dann sind wir in der Musik und ich habe eine Theorie entwickelt.
Mal wieder.
Und ich dachte, wir könnten vielleicht ja dieser Theorie folgen, weil die nämlich dann alles schon abdeckt oder ganz vieles abdeckt. Ich glaube, meine Theorie, jetzt muss ich mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege, dass die Popmusik der 80er, über die wir ja, sagen wir mal, würde ich fast sagen, ein gewisses Expertentum auch schon
enzyklopädisches Wissen
gezeigt haben, basiert auf 5 Künstlern und Bands und alle veröffentlichen 1977 Alben.
Aha, ich bin gespannt.
Ich würde mal anfangen, also das eine, es sind schon 2 Bands, die ich aber als eine jetzt mal sehen würde, nämlich die Sex Pistols und die Ramones, also Punk. Und ich würde mal mit dem Punk-Strang beginnen wollen.
Okay.
Und ich glaube, dass es vielleicht ja auch in deinem Sinn sein könnte.
Sicher, da kann ich mitreden.
Chronologisch müsste man mit den Sex Pistols anfangen, die ja eigentlich 76 schon ihr Debütalbum machen und jetzt 77 gleich zweimal reüssieren. Nämlich mit Rocket to Russia und...
Du meinst Ramones?
Ja, Ramones, mit den Ramones anfangen, weil die 76 ihr Debüt machen, also chronologisch.
Ja.
Und die 77 zwei Alben machen, Rocket to Russia und Leave Home.
Mhm. Leave Home Alabama.
Ja. Jetzt Klaus.
Ja, die Ramones, habe ich schon mal erzählt, habe ich entdeckt über It's Alive, das Live-Album, wo eigentlich keine Wünsche offen bleiben. Und bei den Ramones ist halt so, ich glaube, das ist wie so späte Heiligsprechung, weil in der 80er oder so mit Too Tough to Die oder so gab es vielleicht welche, die überhaupt nichts mit Punk zu tun hatten, die plötzlich mal über die drüber gestolpert sind oder vielleicht mal aus Versehen Rock'n'Roll High School gesehen haben. Aber ein Ramones-Album hätte eigentlich keiner besessen und schon gar kein T-Shirt, wie es es jetzt bei H&M und überall gibt. Mhm. Und wenn man was von den Ramones, abgesehen von dem Live-Album, haben sollte, dann ist man, glaube ich, im Jahr 77 richtig. Mhm. Weil Rocket to Russia ist ein glasiger, what we call ein glasiger.
Und auch ein ikonisches Cover.
Ja, da stehen sie halt, wie sie halt immer rumstehen.
Aber der Schriftzug ist da farblich alles, da. Alles einwandfrei.
Ja, ja, das ist eigentlich das, was dann heutzutage auf jugendlichen T-Shirts, die noch nie einen Ton der Ramones gehört haben, prangt.
Was ich finde, was man an den Ramones auch für die 80er mitnehmen kann, ist halt diese Wiederentdeckung der 50er Jahre und frühen 60er, die ja in den 80ern sehr große Rolle spielt. Also die Ramones haben ja stilistisch eine geniale Idee gehabt, die sie dann aber auch jahrelang eigentlich zu Tode reiten.
Bis zum Schluss eigentlich.
Nämlich Lieder aus den 50ern oder ein Sound und Songstrukturen aus den und Melodien aus den späten 50ern und frühen 60ern, Ronettes und so weiter zu nehmen und die halt schneller mit verzerrten Gitarren zu spielen.
Ja, Surfing Bird war ja auch Coverversion.
Ja, und das funktioniert halt mitunter. Rockaway Beach oder Sheena Was a Punk Rocker oder Do You Wanna Dance auf Rocket to Russia sind natürlich. Manche sind dann einfach auch besser als andere,
ja,
obwohl sie eigentlich alle gleich klingen. Aber ich muss sagen, allen Ernstes, jetzt so ein Album oder sogar zwei durchzuhören von vorne bis hinten, ist ein bisschen ermüdend.
Das ist denn ja schnell rum.
Das, ja, und trotzdem ermüdend. Das ist ein bisschen das Irritierende.
Also weil Surfing halt USA könnte auch ein Lied von Ramones sein.
Ja, Beach Boys natürlich sind ganz präsent in diesem Sound. Also das war die geniale Idee und die ist genial, aber sie machen halt nichts anderes. Also über viele Alben machen sie eigentlich nichts anderes, als diese Idee jetzt zu melken. Und es ist, glaube ich, auf Platte nicht so überzeugend wie live. Die Leute, die über die Ramones schwärmen, Henry Rollins oder so, reden eigentlich ja vor allem über das Live-Erlebnis.
Ja, das Kompromiss. 1, 2, 3, 4, weiter geht's, nächstes Lied. Kein Publikumskontakt.
Ja, keine Soli. 2 Lieder gehen maximal 2 Minuten 20 und ein Lied nach dem anderen, zack, runter. Leave Home ist natürlich ein witziger Titel, wenn man sich erinnert an die Autobiografie von Chris Frantz. Die Talking Heads waren ja 78 als Vorgruppe mit den Ramones in Europa. Übrigens diese Dreisat-Doku, Arte, dreiteilige Punk-Doku auf Dreisat. Ich glaube, jetzt noch in der Mediathek. Da wird nochmal deutlich, die Ramones hatten in Amerika null Erfolg finanziell. In Europa war eigentlich war dann ihre kommerzielle Heimat, also da haben sie ein bisschen Geld verdient und waren dann dort auch ausführlicher auf Tour. Unter anderem eben 78 diese erste Europa-Tour und Chris Frantz schreibt ja, dass die Ramones mit Europa komplett überhaupt nichts am Hut hatten. Sie haben das Essen verweigert, sie haben sich keine einzige Stadt angeguckt, sie saßen nur im Hotel, haben gestritten und haben Sandwiches gegessen, haben auch in den Venues irgendwie nie das warme Essen gegessen, weil sie einfach nichts wollten. Sie wollten Hamburger und Pommes und die gab es nicht. Und dann haben sie einfach irgendwie belegte Brote gegessen. saßen ansonsten nur im Hotel, haben sich nichts, und die Talking Heads halt irgendwie diese Kunsttypen durch die Städte gelaufen, oh, mit großen Augen alles aufgesaugt. Ramones nur im Hotel.
Ja.
Miese Petrik.
Und Johnny Ramone war ja der, der immer rumgestänkert hat, glaube ich. Ja. Der ja dann später auch sagt, ja, der Republikaner bei den
Ramones. Ah ja, der, ja.
So. Das war Johnny,
genau.
Gell?
Ja, ich glaube, ja. Ja, du hast schon mal, ich habe schon mal falsch behauptet, aber du hast recht. Ja, Johnny ist
der Republikaner. Wie hieß der Schlagzeuger?
Ja, Mickey gab es noch. Didi war der Bassist, glaube ich, oder?
Ja.
Und, und Joey, der Sänger.
Ja, ja, ja.
Naja. Und dann halt das zweite Album, eigentlich ja die Epigonen. Man muss ja sagen, das können wir lernen, wir haben das ja ausführlich ausgearbeitet und aufgearbeitet in unserer Folge UK Pop 77 bis 84. Malcolm McLaren war in den USA und er war in New York und er hat sie gesehen. Er hat die New York Dolls gesehen, er hat die Ramones gesehen und er hat Richard Hell gesehen, der übrigens auch ein Album macht, 1977, mit dem tollen Titel Blank Generation. Malcolm McLaren macht ja aus diesem Titel dann No Future eigentlich. So die gleiche Idee, diese desillusionierte Generation, die eben in eine Zukunft guckt ohne Vision und ohne Ideale. Und da aus Blank Generation macht Malcolm McLaren No Future. Und Richard Hell ist auch der Erste, der mit Sicherheitsnadel in den Klamotten und ich glaube auch in der Haut hantiert und so weiter. Und einiges an der Ästhetik, die Malcolm McLaren dann aus den USA nach England importiert, exportiert und dort importiert, verantwortlich ist. Ich habe mir das Album mal angehört von Richard Hell und dachte, Sapperlot, jetzt weiß ich, warum die Libertines so klingen, wie sie klingen, denn Richard Hell hat genau das schon gemacht, dieses leicht betrunken wirkende, dieses leicht schräge, dieser besoffene Gesang und trotzdem irgendwie schöne Melodien rausgekitzelt, war mir nicht klar. Das Titellied ist toll, Blank Generation, ansonsten ist das Album für mich jetzt eher von theoretischem Wert, als dass ich es mir gern anhöre. Aber es ist interessant.
Ja, da sind wir ja gleich wieder beim Demery. Aber ja. Von wegen betrunken und so, ich glaube, wir müssen was einschieben.
Hm.
Shane McGowan.
Oh ja.
Ja, von ja. The ja. Pogues.
Ja.
Letzte Woche verstorben.
Ja.
Und ihm zu Ehren müssten wir eigentlich die Doku nochmal anschauen.
Ja.
Jeder.
Ja.
Und das Weihnachtslied dieses Jahr kann nur Fairy Tale of New York sein.
Ja. Ich habe eine Kurzgeschichte verfasst in Anlehnung an dieses Lied oder auf Grundlage des Textes dieses Liedes, die wurde gerade veröffentlicht bei DTV in einer Weihnachtsanthologie. Nächstes Jahr schenken wir uns nichts.
Ja, wunderbar.
Ich warte immer noch auf die Belegexemplare, wenn es da ist.
Sehr schön.
Mit. Ja, und dann geht also Malcolm McLaren nach England und importiert die Idee des Punk und etabliert die da und sucht also eine Band, mit der er der Gesellschaft in den Arsch treten will, und er findet also Mick Jones und gründet darum eine Band mit dem Sänger Johnny Rotten auch, der sich ja dann später als Intellektueller rausstellt. Also zunächst hat er Glauben machen und die machen ein Album und es heißt Nevermind the Bollocks und es ist wegweisend. Was das Cover angeht, das Cover hat glaube ich 50 Pfund gekostet, es ist eine Ästhetik, die bleibt in den 80ern, es ist dieses Do-It-Yourself-Ding und das ist glaube ich auch, wofür die Sex Pistols halt stehen. Eine Generation junger Musiker oder Teenager sehen diese Band und denken, das kann ich auch. Das kann ich auch. Und das ist, ich habe das gerade bei David Byrne nochmal gelesen, in diesem tollen Buch How Music Works, er nennt es Demokratisierung der Popkultur. Also Popkultur oder Kultur ist traditionell in westlichen Gesellschaften elitär. Ja, es werden die Klassikorchester werden subventioniert vom Staat. Die Opernhäuser, reiche Mäzene spenden Geld an die Opernhäuser und so weiter. Ja, Popkultur ist nichts, was man ernst nimmt. Hochkultur macht einen moralisch zu einem besseren Menschen. Popkultur macht einen zu einem Freak. Und das ist traditionell die Sichtweise. Und in den 70ern durch Bands wie Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Yes, natürlich auch Expertise, Musikhand, Werk und dann eben 20 Minuten Lieder. Nimmt genau dieses Elitäre eben auch wieder auf und das hat nichts mit Working Class zu tun. Das sind Kunststudenten, das sind Leute aus entsprechenden Haushalten und jetzt kommt kommen diese Typen an und zeigen halt wirklich dieser neuen Generation. Und ich glaube, dass man, denn das, was in den 80ern passiert, basiert einfach, das sind diese Teenager, die sich diese Bands anschauen und sagen so, ich kann zwar kein Instrument, aber ich gründe jetzt trotzdem eine Band.
Das und das gab's sind dann so ganz oft Kunststudenten. Ja, also da dreht sich irgendwas
um. Ja, stimmt, ja. Die Platte, natürlich zwei absolute Klassiker drauf, God Save the Queen und Anarchy in the UK. Ich habe durch die tolle Serie Pistol das Lied Bodies entdeckt, ein Lied über Abtreibung. Also es geht hier viel auch um Gesellschaftskritik natürlich auch, Protest und EMI. Ja. Fand ich noch ein tolles Lied.
Und ich Holidays in the Sun.
Ja.
Ich glaube, das schnellste auf der Platte.
Ja. Ansonsten kann man auch sagen, ja, ist ein gut produziertes Rockalbum fast schon. Ja. Viel Overdubs. Johnny Rotten hat es abgelehnt, dass da so viel gefummelt wurde. Der hätte es gern roher gehabt. Aber die Platte hat eingeschlagen und die Band war einflussreich, wenn auch kurzlebig. Ein sehr Album. Kurz. Eine Tour durch England, eine größere, dann diese absurde USA-Tour, hauptsächlich durch Texas mit dem letzten Konzert in San Francisco, desillusioniert. Malcolm McLaren macht noch einen Film, in dem er zeigt, dass die Band eigentlich nur Marionetten waren. Er will Sid Vicious zum Star machen, der entpuppt sich aber als absoluter Drogenabhängiger, der dann auch stirbt und dann
wurde er zum Star eigentlich.
Und danach wurde er zum Star.
Gibt ein Lied von Exploited, Sid Vicious Was Innocent. Vielleicht geht es da um Malcolm McLaren, aber ich weiß nicht, ob Exploited so tief in die Materie eingestiegen sind.
Ja, und das ist, glaube ich, das, was warum Punk eben für die 80er entscheidend ist, dieses Do-It-Yourself. Und wenn man schaut, wie viele Bands, auch Leute, Schlagzeuger von Culture Club und so weiter, die eigentlich als Punkmusiker auch angefangen haben und dann erst im Laufe der Zeit was anderes gemacht haben. Und letztlich Post-Punk dann eben als Erbe, und da kann man den Synthie-Pop dazu zählen und so weiter, dieses Do-It-Yourself, das ist, glaube ich, das Erbe des Punk in den 80ern. Ganz konkret sicher auch noch in Bands wie Frankie Goes to Hollywood, wo Trevor Horn sich als Wiedergänger von Malcolm McLaren entpuppt eigentlich. Und auch auf der gleichen Klaviatur spielt, Skandal, Sex und irgendwie wilder Rock.
Und Geschäft, aber trotzdem.
Ja, und immer Business halt.
Business.
Und der Manager sich als der eigentlich Kreative sieht in dem Ganzen und die Musiker nur als irgendwelche Morons.
Ich glaube, John Moss, der Schlagzeuger von Culture Club, hat mit Shane McGowan bei den Nipple Erectors gespielt. Super Name.
The Clash machen auch ihr Debütalbum. Ich finde es ein schwaches Clash-Album. Ich habe jetzt nur ein Lied, Remote Control, das glaube ich auch eine Single war, wenn ich es richtig erinnere. Ansonsten finde ich es für Clash-Verhältnisse relativ unspektakulär. Aber The Clash bringen halt auf jeden Fall mal was rein, was dann auch wichtig wird im Punk, nämlich eine klare politische Haltung.
Ja, und ich glaube, dass die stilistische Breite wird später größer bei Clash. Aber so ist bei vielen Bands, die 77 was raushauen.
Ja.
Da kommen wir noch drauf.
Reggae bei The Clash dann immer Ska, natürlich die jamaikanischen Einflüsse in England, Rocksteady.
Ja.
Insgesamt sicher auch bessere Musiker und auch sahen echt auch gut aus. War echt eine gute, optisch eine gute.
Ja, Joe Strummer mit verstelltem Kragen und so.
Ja. Ja. Die Stranglers, die sind ja eigentlich kein Punk, wenn man es so richtig, aber sie werden immer als Punk bezeichnet. Sie selber, habe ich jetzt auch vor kurzem nochmal gelesen und gesagt, sie wussten eigentlich gar nicht, aber sie waren dann auch nicht böse, als man sie da so mitgenommen hat.
Man braucht halt ein Label für alles.
Machen auch zwei Alben, Rattus Norvegicus, großartiger Titel, leider ist die Platte scheiße, finde ich.
Ja, das hast du schon mal erwähnt.
Hast du eine Meinung, kennst du die?
Ich habe sie einmal gehört und ich weiß, dass du ein Lied besonders scheiße findest.
Das halt war auf The Raven, glaube ich.
Fand stimmt.
Nee, die finde ich einfach nur ein bisschen langweilig.
Ja, stimmt, ich habe es.
Raven hat mich wirklich auch irritiert, aber Rattus ist nur einfach ein bisschen ein Tick langweilig, runtergerülpster Punk, der mir so.
Also doch.
Ja, Frauenfeindlichkeit wird ihm noch vorgeworfen hier bei Dimmery. Und ansonsten finde ich eigentlich, sie machen noch ein zweites Album, No More Heroes, und da ist halt der Titelsong fantastisch. Ich finde auch die Stimme toll. Ja. Und man hört so ein bisschen, dass sie schon so einen Pop-Appeal auch haben, vor allem durch die Keyboards. Sie sind eine Punkband mit Keyboard.
Ja.
Und finde aber die Stranglers dann später besser. Und da mag ich sie dann oft sehr. Aber mit diesen frühen Sachen habe ich ein bisschen Probleme.
Ja, es wird dann immer poppiger. Und ich finde, die Nähe zu den Kings kommt natürlich auch durch, ich glaube, die Coverversion von, ich glaube, sie covern irgendwann mal von
den Kings. All Day and All of the Night.
Ja, und ich finde, das hört man auch, als sie dann poppiger sind.
Ja.
Durchaus.
Ja. Dann in der Musikpresse findet sich immer mal wieder The Damned erwähnt als erste Punkband, die englische Punkband, die einen Plattenvertrag gekriegt hat. Und das Lied Need, Need, Need soll anscheinend die erste Punk-Single sein, die in England veröffentlicht wurde von einer englischen Band. Das Album heißt Damned, Damned, Damned. Und ich bin ja wahnsinnig froh, dass ich The Damned entdeckt habe. Eigentlich erst durch diesen Podcast. Es ist, glaube ich, die letzte Band, die ich entdeckt habe, die es schon lange gibt und die ich komplett unterschätzt hatte, von denen ich fast jedes Album interessant finde, von denen ich jetzt auch Vinyl nachkaufe gerade, weil ich gar nicht mich entscheiden kann und denke, so, diese Alben sind einfach von vorne bis hinten toll. Das fällt denen wirklich ganz, ganz schwer, ein schlechtes Lied zu schreiben für mich. Allerdings gehört das Debütalbum nicht dazu. Es ist aber auch das Einzige, das wirklich so kurze Punklieder hat. Schon auf dem nächsten von 78 machen sie was ganz anderes und transzendieren das Ganze. Das erste Damned-Album ist für mich, funktioniert für mich nicht, aber ist von pophistorischem Wert.
Ja, ich habe das bei mehreren Bands entdeckt, dass das erste Album halt noch so knüppel, knüppel und dann findet man seinen Weg, sich von anderen zu unterscheiden.
Ja. Dann machen Television ein Album, das auch immer mal wieder dann in den 2000ern erwähnt wurde als sehr wegweisendes Album. Auch eine New York Band aus dem CBGBs Umfeld. Man hört so eine Nähe zu den Talking Heads, finde ich, beim Gesang von Tom Verlaine. Ich finde, ich höre auch so Pavement-Anleihen schon. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da einen gewissen Einfluss gab durch diese leicht schäpsen Gitarrenlinien auch oder den Gesang, der dann auch den Ton immer nie so ganz trifft. Aber die Gitarrenarbeit ist wirklich sehr, sehr interessant, finde ich, bei Television. Marquee Moon heißt das Album. Mir gefällt es nicht durchgängig. Demery hat es natürlich auch erwähnt, weil jeder Musikjournalist dieses Album immer loben muss über den Schellenkönig. Aber es gibt ein paar tolle Lieder. See No Evil wird oft gelobt, finde ich gar nicht so stark, den Opener. Und Venus ist sicher das Lied, das man sich mal anhören möchte.
Und jetzt komme ich mit anderen Liedern, nämlich Friction, finde ich sehr schön.
Okay.
Tolles Lied. Und dann gibt's ein Lied, das erinnert mich an U2, und zwar an das Lied All I Want Is You. Das Lied heißt Grinding Light und ich finde es sehr, sehr schön. Ist ein bisschen langsamer und mich hat es echt an die Tour erinnert. Ich habe gedacht, meine Herren, so früh, gut. Ein Lied geht 10 Minuten, das gab es auch öfter, auch außerhalb vom Prog.
Ist auch ein gutes Lied, Marquee Moon.
Ja, und am Schluss wird es, finde ich, richtig schön, wo es dann so ein bisschen träumerisch wird und so. Also, ich finde es echt interessante Platte.
Ja. Und wenn wir jetzt schon den Punk abhandeln, müssen wir über Iggy Pop natürlich reden, der bei Gott auch zwei Alben veröffentlicht, 1977, ein gutes und ein schlechtes. Also ich glaube, dass er auch wirklich absichtlich sich entschieden hat, bestimmte Lieder auf The Idiot drauf zu machen und andere auf Lust for Life. Und alle Lieder, die mir nicht gefallen, landen auf The Idiot.
Deshalb der Titel wahrscheinlich?
Ich weiß es nicht. Und alle Lieder, die mir gefallen, landen auf Lust for Life. So ja, einfach ist es.
Ja, an Passenger geht ja eigentlich.
Passenger ist aber leider, muss man echt sagen, ist eine Minute ein grandioses Lied und dann noch eine Minute okay das und dann wird es langweilig.
Ja. Gecovert von Susie and the Banshees auf ihrem Through the Looking Glass Coveralbum.
Lust for Life ist natürlich ein Hammer. Also dieser Beat ist natürlich unfassbar.
Aber es passiert halt auch wenig, aber es bleibt hysterisch, finde ich.
Ja.
Und der Beat ist super und seine Stimme halt.
Ja.
Wobei ich seine Sprechstimme fast noch besser finde.
Ja, die Sprechstimme ist der Hammer. Ja, wirklich Wahnsinn. Dann höre ich auch weiß ich jetzt, glaube ich, wo die Strokes, die ich ja ganz toll fand, auch Inspiration her haben. Ich höre auf dieser Platte teilweise wirklich Dinge, die mich an die Strokes auch erinnert haben. Da gehe ich jede Wette ein, dass die große Iggy Pop Fans oder Fans von dieser Platte waren und sich da haben sehr inspirieren lassen. Das stimmt. Tonight ist noch drauf, das ja ich nur kannte, das ist hier gar nicht, doch, da ist es, ja. Das ich nur kannte als David Bowie Version, da hat er dann ein Reggae draus gemacht. Also,
geht meistens schief.
Ja, geht meistens schief. Fall in Love with Me fand ich noch toll und Some Weird Sin. Also ich finde die Platte wirklich gut.
Dreckig,
ja. Und
vor allem dieses Grinsen auf dem Cover.
Ja, super Cover auch. Ja. Ja, das ist echt toll. Und dann die Idiot. Da hat Iggy Pop selber gesagt, das Album, was er möchte, ist James Brown trifft Kraftwerk. Das war seine Idee. Das ist auch eine Berlin-Platte. Er war ja mit Bowie da in Berlin. Bowie produziert auch beide Platten. Und die Idiot ist deutlich sperriger, schmerzhafter, finde ich. Man hört mehr Schmerz auf dieser Platte. Einen gepeinigten Mann hört Dimmery hier. Mentaler Morast. Ich lese einfach nur so ein paar Stichworte vor. Was drauf ist, ist China Girl, aber da würde ich doch auch immer die Bowie-Version vorziehen.
Trotzdem hat er es geschrieben. Ja. Er erinnert mich auf dem Cover an Max Beckmann in seinem Nachkriegs, also nach dem Ersten Weltkrieg, Selbstporträt mit so ungesund abgewinkelten Armen. Das war jetzt eine spontane kunsthistorische Assoziation. Ja. Man muss ja hier auch ein bisschen Hochkultur, weil wir sind ja im Pop.
Ja. Jetzt habe ich noch was, da bin ich jetzt mal gespannt, was du sagst, weil ich bin großer Fan von den ersten zwei Ultravox-Platten.
Ja, ich bin ja Ultravox-Fan von den ersten drei Alben mit Sure.
Ja.
Aber Ultravox mit John Fox, mit zwei X geschrieben, war vor allem auf dem Album Hahaha eigentlich ähnlich wie Wire, so ein bisschen schnell, nicht ganz so dünn wie Wire, aber nach vorne einfach. Und es gibt nur zwei Lieder, die ein bisschen an das Spätere, was dann kommt, erinnert, nämlich The Man Who Dies Every Day. Und dann gibt es am Schluss noch Hiroshima Mon Amour. Mhm. Ich glaube, das war der Hit und das ist auch nicht geknüppelt, sondern da kommt sogar ein Saxophon und klingt deshalb nach Psychedelic First. Ich finde sie gut, aber wie viele 77er Platten, auch eine, wo es halt nach vorne geht und man, die sind fast austauschbar, also die Bands. Aber ich finde sie trotzdem.
Ich finde es total. Ich wusste nicht, dass es mir so gut gefällt. Ich habe vor Jahren schon mal das Lied Saturday Night entdeckt und dachte, das gefällt mir wahnsinnig gut von der Ultravox-Platte. Tolles Cover auch mit diesem Neon, würde ich auch als wegweisend für die 80er mit diesem Schriftzug. Da für 77 sieht es eigentlich aus wie diese so Fernsehstudios in Formel 1 und so, glaube ich.
Ja, oder? Da ein Kajal natürlich bei den Männern.
Ich finde John Fox Stimme sehr interessant und finde vor allem aber das Album Hahaha fast noch interessanter, musikalisch variabler. Und da höre ich zwei Dinge und ich krieg's fast nicht hin, mir das anzuhören und nicht an zwei Bands zu denken. Nämlich einmal ein Einfluss, der glaube ich aus der Vergangenheit kommt für Ultravox und das ist Roxy Music. Ich muss ganz, ganz oft an die frühen Roxy Music Sachen denken, wenn ich dieses Album höre. Und sie weist auch voraus auf Blur. Also gerade The Man Who Dies Every Day, da höre ich Damon Albarn oder da höre ich auch irgendwie Blur. Also da gehe ich auch jede Wette ein, dass die doch, dass es da einen Zusammenhang gibt. Aber zwei sehr interessante Platten von 1977. Hat nichts mit dem späteren Ultravox oder ganz wenig nur damit zu tun. Aber dennoch zeigt sich hier schon, was das für kreative und originelle Typen waren.
Ja, einer, der Gitarrist, scheidet auch aus mit John Fox und Warren Cann, der Schlagzeuger, der kommt glaube ich aus Kanada, meine ich. Dessen Snare-Sound finde ich immer super und den hört man hier schon. Also nicht so prägnant wie später, aber man hört ihn schon. Also ganz klein kriegt man noch ein paar Hinweise auf die Zukunft. Aber Hiroshima Mon Amour und The Man Who Dies Every Day sticht schon raus, finde ich.
Wo du Wire erwähnt hast, müssen wir natürlich auch noch ein legendäres Klassikeralbum von Wire, Pink Flag.
Ja, auch geknüppelt, das kürzeste Lied geht 29 Sekunden. Das heißt Field Day for the Sundays, glaube ich. 29 Sekunden. Und natürlich Wire auch eine Band, die völlig ohne Gitarrensolo auskommt. Dann gibt es ein Lied, das heißt Strange. Und ich habe es gar nicht erkannt, weil ich kannte es zuerst von R.E.M., vom Document No. 5 Cover. Und dort ist es eigentlich ein ganz normales Rocklied mit Riff und so. Und hier klingt es viel weniger eingängig. Selbst das Riff ist hier irgendwie, man hört dann, ah ja, das ist das Gleiche, aber von R.E.M. wird es extrem begradigt.
Welches Lied?
Strange.
Ah, Strange.
Heißt, man erkennt es kaum, dass das das Gleiche ist. Also R.E.M. Macht daraus praktisch ein fast konventionelles Rocklied. Was mir sehr gut gefällt, ist Mannequin und Champs.
Mir auch.
Ja, das ist ja mal ein Konsens. Und dann gibt es ein Lied, das geht los mit dem Wort Again, so ausgesprochen. Das heißt 1-2-X-Yo. Finde ich auch, also typisch für frühe Wire, extrem furztrocken. Und da natürlich, wenn halt jemand so dieses Kantige und so, ist auch typisch Ende 70er, Anfang 80er in dem Bereich. Aber was dann von Wire kommt, vor allem bei meinem Lieblingsalbum 154, das ist hier noch kaum erkennbar und es gibt, glaube ich, auch nur einen Sänger noch hier auf der Platte und später sind es ja zwei, die das Ganze, finde ich, noch interessanter machen dann.
Dimmery nennt das Album eigentlich das originellste der Punk-Welle. Er unterstellt diesem Sound, dass er kälter und brutaler war als alles andere.
Das stimmt.
Ein sehr minimalistischer Ansatz, der sich ja auch auf dem Cover schon zeigt. Klaustrophobische Intensität, aber halt auch ihre Fähigkeit zu fantastischem Pop. Und den höre ich auch, oder diese Fähigkeit höre ich auch bei meinem Lieblingslied Three Girl Rumba auf dieser Platte. Und es ist natürlich deswegen mein Lieblingslied, weil ich es eigentlich kannte in der Version ist falsch, aber in der geklauten Aneignung von Elastica von 1995.
Geklaute Aneignung ist auch
ja,
schön.
Ja, die haben einfach das Riff genommen und haben aber aus dem Riff ein eigenes Lied gemacht. Und zwar 1:1. Und es gab da auch, ich glaube, sie haben nichts gezahlt zunächst, es gab dann da auch irgendwie Prozesse. Und ich habe natürlich damals als Elastica-Fan nicht gewusst, dass das Lied von Wire ist und habe das erst später entdeckt und dachte, was ist denn jetzt los?
Also jetzt komme ich mal mit einer Theorie.
Ja.
Wire ist eigentlich der SC Freiburg der Popmusik. Also ein Ausbildungsverein eigentlich. Und dann ist die Analogie klar.
Ja, ich verstehe ganz genau. Ja, kann man so sagen. Ja. Ja, interessante Band. Und wo wir über Minimalismus
und auch Kunst
sprechen.
Wire und Kunst. Vor allem auf 154 gibt es Lieder, da fragt man, ist das Musik oder ist das Kunst?
Ja.
Und dann müssen wir, es ist beides.
Beides finde ich gut. Ich habe Wire lang oder auch spät erst entdeckt, aber eigentlich auf jedem Album fantastische Sachen drauf. Wie auch bei den Talking Heads, die ihr Debüt machen. Auch ja, zum Thema Minimalismus einen Beitrag beisteuern. Und das Album ist natürlich fantastisch. Die Talking Heads kombinieren ja irgendwie eine Punk-Attitüde. Da ist Funk drin, da ist Soul drin. Das wird mir eigentlich jetzt gerade erst immer klarer, was da für Soul-Einflüsse auch drin sind. Da sind Latin-Einflüsse auch immer irgendwie drin und Disco. Und es sind aber auch Amateure, sie können es nicht so richtig und daraus entsteht halt, und David Byrne mit seiner seltsamen Art zu singen, auch, die auch ein bisschen aus einer Unsicherheit rauskommt, wie er auch jetzt beschreibt da in diesem Buch. Und der sich eigentlich erst auf der vierten Platte oder so mal versucht, richtig zu singen und vorher eigentlich nur so einen bellenden Sprechgesang irgendwie absondert. Aber die Lieder sind halt fantastisch. Die haben halt ein Gespür für Melodien innerhalb dieser irgendwie kaputten Songs und für Gitarrenarrangements. Und dann ist halt schon der Opener, Oh Oh Love Comes to Town, ist halt schon der Hammer. Und dann geht es weiter mit New Feeling und Who Is It. Und es ist halt ein Lied besser als das andere. The Book I Read. Don't Worry About the Government, auch witzige Texte, ja, Texte über Großstadt-Anxiety und Paranoia und seine ganzen Ängste und irgendwie Politik und er singt über Gebäude und über Autos und dann natürlich der große Indie-Hit, dann Psycho Killer, der ja maßgeblich schuld daran war, dass die Talking Heads dann eigentlich immer erfolgreicher und immer größer wurden. Und eigentlich erstaunlich groß für das, dass das echt schräg ist, was die eigentlich machen.
Ja.
Wobei ich es wahnsinnig melodiös und wahnsinnig schön finde.
Das geht mir auch oft so, dass ich was...
Ich weiß, ja, und bei den Talking Heads geht es mir halt jetzt
nun mal so. Ja, Psycho Killer wird natürlich durch Stop Making Sense erst richtig zum Hit. Ich glaube, die Studioversion, die kennt kaum jemand.
Ja.
Wie Burning Down the House. Ja. Die Talking Heads waren vor kurzem, war das bei Stephen Colbert oder bei irgendeinem anderen, die ganze Band saß da, trotz der
Echt?
Biografie, ja, habe ich gesehen, David Byrne total ergraut und er, ich habe da gedacht, zittert der oder so? Also er wirkt nicht ganz jung mehr, weil das auch nicht ist. Mhm. Aber ich habe mich, also die saßen sehr launig da. Ich
das weiß, ist ja nett.
Es gab irgendein Jubiläum, ich weiß nicht genau, was der Grund war.
Mhm.
Aber sie saßen da und Chris Franz hat, glaube ich, am meisten geredet.
Mhm.
Und Jerry Harrison heißt er, glaube ich.
Ja.
Dieselbe Frisur wie immer, aber jetzt halt grau. Und ich glaube, David Byrne war ganz in weiß gekleidet, ja, ein bisschen zittrig, aber er war witzig, aber irgendwie hat er entspannt, aber angestrengt gewirkt.
Ja, war sicher nicht ganz einfach für ihn. Also das war, muss ja wirklich das erste Mal gewesen sein, seit vielen, vielen Jahren.
Also schaust du mal auf YouTube
an. Es gab ja auch etliche Eklats noch auch beim Auftritt für die Hall of Fame und so weiter. Also es gibt wirklich, David Byrne hat wirklich seit dem Ende der Talking Heads und eigentlich schon vorher systematisch darauf hingearbeitet, dass ihn eigentlich alle hassen aus der Band. Jerry Harrison glaube ich nicht so, der hat immer noch versucht zu vermitteln, aber die anderen beiden...
Ja, die war recht. Er
hat auch nie Anstalten gemacht, irgendwie da nochmal gut Wetter zu machen. Aber das sind ja wahrscheinlich auch entspannte Typen, Chris Franz und seine Frau daher.
Ja, da gab es ja die Band No Talking, Just Heads.
Mhm.
Irgendwann.
Ja.
Ja, schwierig.
Ja. So, dann haben wir jetzt eigentlich den Punk und damit den ersten großen Einfluss auf die 80er. Und hier nochmal, also dieses Do-It-Yourself wahrscheinlich dann als der das, was bleibt. Ansonsten ja, bleibt von der linken Ideologie und so weiter in den 80ern natürlich nicht viel. Und daher ja dieser Ausspruch, like Punk never happened.
Ja.
Es ist nicht mehr viel übrig, es geht um Hedonismus und Kommerz und alles ist bunt. Und von linker Politik ist nicht mehr allzu viel zu spüren. Aber ich glaube, es ist halt diese Inspiration, die da eine Generation geprägt hat, die dann eben experimentiert hat und erfolgreich wurde dann. Echt mit schrägem Zeug ja auch, wenn man sich die frühen 80er teilweise anhört.
Ja, und der Underground,
der war natürlich in den 80er
sehr interessant.
Und auch die Bands wie die Ärzte oder die Toten Hosen oder so wären natürlich auch nicht denkbar ohne all diese Alben und Bands, über die wir jetzt gesprochen haben. Dann kommt der Synthie-Pop, das zweite große Einfluss, und da ist natürlich die Band überhaupt mit deren Einfluss, das wird mir auch eigentlich jetzt erst klar, je mehr ich lese oder auch wenn ich mich so auf diese Folgen vorbereite, wie riesengroß der Einfluss von Kraftwerk war auf die Popgeschichte.
Das kann man nicht, aus dem Krautrock, das finde ich hochinteressant.
Ja.
Aus dem Krautrock. Und dann wurden halt für so Tüftler und so, glaube ich, Elektrogeräte, interessant.
Also da hört man Interviews mit den Hip-Hopern, mit Run-DMC oder so, die dann in den Clubs oder Afrika Bambaataa dann natürlich, die in den Clubs stehen, diesen Sound hören und sagen, was ist das, was läuft da, was ist das für Beats, wie machen die das, was geht da, was ist da los? Und dann werden die gesampled und dann tauchen sie im Hip-Hop auf und dann tauchen sie eben, dann wird daraus Synthie-Pop und es ist schon interessant. Und dann ist natürlich so Leute wie Bowie oder so, nehmen das alles auf. Und also Kraftwerk ist ganz entscheidend für so viele Stilrichtungen aus den 80ern. Und das Album von 77 heißt
Trans-Europa-Express.
Trans-Europa-Express, ich blätter hier und finde es gar nicht. Und ich muss sagen, ich finde ja, ich tue mich so mit Kraftwerk ein bisschen schwer. So ein bisschen ähnlich wie Star Wars vielleicht. Ich finde das Album, die Menschmaschine finde ich toll irgendwie, das gefällt mir. Aber wenn ich mir jetzt Trans-Europa oder Trans-Europe-Express anhöre, muss ich sagen, es greift mich nicht so richtig. Ich erahne, dass mich das jetzt vielleicht hypnotisieren sollte. Ja, auch gerade der Titelsong, das ist lange, gemächliche, vielleicht hypnotische, diese Fortbewegung, die da lautmalerisch irgendwie versucht zu artikuliert wird. Aber ich so richtig packen tut es mich nicht.
Ja, das war halt extrem wichtig. Und wenn man im Rückblick das dann hört, ist manchmal... Das ist jetzt natürlich auch wieder Blasphemie, aber wenn man dann das hört, was draus wurde, ist oft das, was draus wurde, mehr so Genuss.
Ist ja vor allem, wenn man spät geboren ist und dann halt erst das mitgekriegt hat, was draus wurde und sich dann so zurückarbeitet und denkt so, ah ja, okay, aber ist ein bisschen langweilig.
Ja, es ist auch, wenn man, kommen wir nachher noch drauf, David Bowie hört und denkt dann, wie hätte man das gefunden, wenn man dort schon Plattenkäufer gewesen wäre, wahrscheinlich... Was macht denn der? Und so. Und jetzt hört man so, ah ja, da kommt es also her.
Ja.
Schwierig. es gibt ja das Lied Radioaktivität, das ist aber, glaube ich, nicht da drauf.
Nee.
Das hat ja auch die Wine Company mal gecovert, das finde ich super, wie der das dann macht, dass man es in einen, ich sag mal, Indie-Rock mit Schwulst überträgt. Und dann noch mit so einer Stimme. Also es funktioniert auf ganz viele Ebenen, finde ich, Kraftwerk. Aber auch die Themen, die sind halt, die hätte wahrscheinlich auch über ein Küchenmixgerät irgendwie.
Ja, aber halt Maschine und die Verbindung von Mensch und Maschine und auch immer wieder Fortbewegung halt. Auto, Zug, Fahrrad später dann mal noch.
Ja, für das ist es eigentlich relativ spät, weil eigentlich wurde die Dinge alle früher erfunden. Aber ich finde, wo es fast am besten funktioniert, ist bei dem späten Lied Tour de France. Mhm. Das finde ich auch mit dem Atmen und so. Und dann diese wunderschöne Melodie und das Video dazu, finde ich super.
Ja.
Aber da gab es ja daneben her schon Depeche Mode und alles, gab es ja schon ein Kraftwerk, war dann praktisch so ein Auslaufmodell.
Ja, war eigentlich schon vorbei in den 80ern dann. Und dann habe ich jetzt mich gerade vorhin nochmal beschäftigt mit einem Album. Das ist ja, ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Suicide heißt die Band. Und die ist vor allem deswegen maßgeblich, weil es das erste Synthie-Pop-Duo ist. Und da gibt es ja etliche in den 80ern. Mhm. Und gilt halt auch, was das angeht, einfach mal als wegweisend. Ansonsten ist es sicher das krasseste und krankste und abgründigste Album von 1977.
Ja.
Man sieht schon die Blut
wenn man sich schon auf dem Suicide Album nennt.
Also es ist eine primitive Drum Machine, ein...
Wenn überhaupt.
Seltsame Psycho-Synthi-Sounds und dann ein kranker Sprechgesang, der sich manchmal in so ein Geschrei hochschraubt. Komplett verstörend und eine erschütternde Vision von Amerika in den 70ern, aber doch einflussreich, wie ich gelesen habe. Nick Cave, Bruce Springsteen, großer Fan, hat auch Dream Baby Dream gecovert mal später noch.
Mhm. Und Ghost Rider erkennt man auch fast nicht. Das war, glaube ich, auf dem The Crow 2. Jetzt, ich weiß nicht, vielleicht rede ich jetzt auch
Schrott. Nee, stimmt.
Von Rollins.
Von Rollins, ja.
Und dann gibt es ein Lied, das heißt Cheerie. Das klingt fast wie Kraftwerk.
Ja. Das war der Hit, war die Single, der Hit.
Ja, das merkt man.
Also haben sie als Single ausgekoppelt.
Das ist auch richtig angenehm,
also
im Vergleich.
Also, und später wurden sie aber dann ein bisschen eingängiger. Das habe ich mir jetzt gerade noch, da muss ich mich jetzt nochmal beschäftigen damit. Da hat Rick Ocasek von den Cars, hat ihr zweites Album produziert von 80 und da werden die Lieder ein bisschen eingängig. Also ich glaube, dieses Debüt steht in seiner Krassheit alleine da. Und dann eben Dream Baby Dream ist ja ein schönes Lied.
In seiner Kresse.
Aber das ist schon ganz schön krank. Aber Ghost Rider ist auch irgendwie geil. Es ist auch irgendwie faszinierend.
Und ja.
Cherie auch.
Es passiert manisch. Nicht viel, aber es bleibt halt irgendwie doch manchmal fesselnd. Also Cherie wundert mich nicht, dass das die Single war, aber es ist auch wirklich gut.
Ja, ganz, ganz seltsam. Kunst halt auch.
Kunst, ja, Kunst lauert überall. Dann gibt es auch hier ein Lied, das 10 Minuten geht.
Ja.
Ich glaube, Frankie Teardrop.
Da war Bruce Springsteen ein großer Fan. Und wenn man sich den Text anhört, was ich vorhin mal gemacht habe noch, als ich meine Tochter zu Bett gebracht habe. Das ist natürlich auch so ein Working-Class-Ding irgendwie. Frankie Teardrop works in a factory, das Geld reicht trotzdem hinten und vorne nicht und so. Und dann, also ist klar, ja. Das ist Darkness on the Edge of Town-Thematik von 78 dann von Bruce.
Ja, und jetzt ziehen wir nochmal eine verrückte Parallele. Es gibt ja von Led Zeppelin dieses Bumslied, Whole Lot of Love, finde ich irgendwie ein bisschen eklig, das Lied. Und hier gibt es ein Lied, das heißt Girl, und er singt Turn Me On, und man denkt dann wirklich, dass er gerade erregt ist. Aber jetzt nicht so wie Mötley Crüe, da liegt jetzt eine auf dem Mischpult, sondern, naja, das weiß man ja alles, ja. Mit dem Handy und wo es verschwindet oder was auch immer das war. Und der Typ, der Sänger heißt Alan Vega. Und bei Turn Me On, also ich weiß nicht, ob er irgendwie sich im Studio anturnen ließ. Hm. Jedenfalls ist es überzeugend und ich finde das Lied durchaus eine Faszination.
Ja, wie das ganze Album. Mit dem Spätwerk müssen wir uns mal noch befassen. Das habe ich mir jetzt vorgenommen.
Irgendwer hat was geschrieben von wegen die Light-Version von Throbbing Gristle.
Ja. Also man erkannt.
Wobei das ist ja wirklich nicht hörbar.
Nee.
Wenn ich das schon mal sage.
Ja, das stimmt, ja. Ja, und dann sind wir natürlich bei dem dritten ganz, ganz großen, einflussreichen Künstler, der dann eben auch wieder von Kraftwerk und so weiter beeinflusst wurde. Und das ist Bowie, der aus verschiedenen Gründen für die 80er wichtig ist. Auch optisch und was seine, ja, diese Idee einer Bühnenperson und überhaupt dieses visuelle Gespür, das er halt auch hat, das er in den 80ern dann immer wichtiger wird. Er war einer der Künstler in den 70ern, die ja schon da einfach wegweisend waren. Und Bowie macht auch zwei Alben. Das sind die zwei Alben seiner Berlin-Trilogie. Er kehrt in recht desolaten geistigen Zustand, reist er nach Berlin. Es ist die Zeit, in der er wirre Dinge über Nazis erzählt und so,
oh ja.
Die ihm ja auch immer noch nachhängen oder nachhingen lang irgendwie und die man auch nie so richtig verschweigen möchte, wenn man über Bowie redet. Die Einflüsse sind auf jeden Fall eben auch Kraftwerk, ganz klar. Viel Synthies, Brian Eno ist dabei, neu vielleicht auch, also Krautrock, Tony Visconti mischt mit und es gibt zwei völlig unterschiedliche Seiten,
oh ja,
auf dieser Platte. Die erste Seite mit Songs und Texten und Gesängen. Machen wir mal damit. Was hältst du von dieser ersten Seite?
Ich finde sie etwas langweilig, darf man das sagen? Ich weiß nicht, ich finde sogar Sound and Vision langweilig.
Ja.
Mit diesem jetzt gar nicht so originellen Riff, das aber eigentlich sich durch das ganze Lied
zieht. Ja, aber auf jeden Fall eins der eingängigeren.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde, der Gesang ist so weit hinten. Also was ich interessant finde in den Liedern auf Seite A, ist die Gitarre. Die macht, finde ich, interessante Dinge.
Ja.
Die Lieder an sich, finde ich, es gibt wenig Akkordwechsel oder Harmoniewechsel. Also ich finde sie relativ uninteressant.
Mhm. Ich finde den Sound auch ganz komisch. Der ist faszinierend irgendwie, weil er so kalt ist und so sperrig.
Ja.
Und ein bisschen rumpelig.
Aber man erkennt die 70er oft am Schlagzeugsound.
Ja, und der gefällt mir aber irgendwie gar nicht.
Nee, da habe ich also Probleme mit vielen 70er-Jahre-Platten. Mm. Und, was ich bemerkt habe, fast wie beim Herr der Ringe, ist ja fast jedes Lied ein Bandname.
Mm.
Also Warsaw, so hieß ja Joy Division am Anfang, Warsaw.
Ja.
Und Subterraneans, gab es auch mal eine Band im Indie-Bereich, die aber keine Sau kannte. Und ja, okay, das war's, glaube ich.
Ja, schon. Aber da haben wir All natürlich Saints. Mit Warsaw oder dann auch diesen Einfluss wieder auf die 80er natürlich, Joy Division, die ja auch, es wird im Film ja auch deutlich sehr von Bowie.
Ja.
Wie ja, glaube ich, alle Künstler, die nachgeboren sind. Ich glaube, auf Bowie können sich auch fast alle einigen.
Ja.
Und den verehren ja auch irgendwie alle, glaube ich, irgendwie.
Irgendwie, aber, und manche wissen gar nicht, warum.
Ja.
Oder warum sie auch sein T-Shirt tragen. Was ich wirklich sagen muss, ich hab's, also irgendwie kommt es mir ein bisschen willkürlich vor, was auf Seite 2 passiert, und trotzdem finde ich es ziemlich gut, oder Art.
Also auf der zweiten Seite sind nur
instrumental. Nur
Ambient am Schluss Sound sind die instrumental.
In Subterranean singt dann aber noch kurz was. Also ich fände es als so Klammer für die Lieder zwischen Seite A und Seite 2. Wenn da ein bisschen was, man könnte ja da auch was drüber singen, hätte ich es noch stärker gefunden, weil so ist es fast wie bei Beatles Yellow Submarine. Seite B ist halt George Martin mit Instrumentals. Aber ich finde zum Beispiel Art Decade super. Und ich weiß zwar nicht genau, ob die Lieder einfach durch jetzt mal abfällig rumgedudel entstanden sind oder ob das jetzt wirklich als Lieder komponiert oder arrangiert sind. Aber ich finde alle vier Lieder, was war Art Decade, Weeping Wall, Subterraneans, finde ich gut. Also besser als die Lieder, in denen er singt.
Okay.
Also muss ich leider sagen, ich fand Be My Wife nicht schlecht, obwohl es ein bisschen bluesig anfängt.
Ja, finde ich auch ganz gut.
Aber ansonsten...
Mein Lieblingslied auf der Platte ist Breaking Glass, aber das habe ich erst entdeckt in der Live-Version auf der Reality-Tour, wo er auch mit dieser fantastischen Band, mit dieser Bassistin, mit der Glatze, da habe ich das Lied erstmal kapiert und habe das dann erst wieder rückwirkend dann nochmal
Ich kapiere es hier entdeckt. Nicht.
Ja, es ist echt in der Studioversion nicht so klar. Es ist auch ganz kurz, auch seltsam, bricht einfach ab.
Ja, ja, 1,42.
Und schade.
Speed of Life finde ich gut.
Speed of Life ist gut.
Singt er aber auch nicht. Aber als Lied gut, hätte man eigentlich Gesang.
Und ich habe jetzt auch, wir haben ja da über U2 gesprochen, ich höre auch so ein bisschen Suropa manchmal raus. Vielleicht bei Always Crashing the Same Car, vielleicht meine ich aber nur wegen der Titelähnlichkeit. Aber ich meine auch teilweise das so von der Atmosphäre.
Ja, Lemon war ganz klar ein Bowie-Lied.
Ja.
Bowie, Roxy Music.
So. Ja.
Aber wie gesagt, ich habe erst gedacht, die B-Seite, also früher immer, die ist ein bisschen willkürlich, aber ich finde sie ziemlich stark. Und die weist auch ein bisschen in die Zukunft. Und da hört man kaum Gitarre oder überhaupt keine. Und Schlagzeug auch nicht. Also ich hätte es vielleicht besser gefunden, wenn man das mehr gemischt hätte und ein bisschen mehr Gesang dazu, glaube ich. So einfach als, ja, ich habe es vorhin Klammer genannt, irgendwie, das ist halt mehr, dass der Künstler Bowie mehr rauskommt.
Ja.
Mit seiner Stimme halt.
Seltsame Platte, experimentell auf jeden Fall, aber wahnsinnig einflussreich.
Ich glaube, es gibt kaum eine, die als wichtiger bezeichnet wird als die. Ja.
Ist das diese Thin White Duke Phase dann irgendwie? Hat er immer so
Er ist hier schon recht hell gekleidet. Ich glaube, in der Thin White Duke Phase war auch viel Koks im Spiel.
Ja.
Und dann halt dieses Flirten mit Nazi Deutschland.
Sogar,
ja, auch weil er hat ja irgendwas erzählt von wegen Hitler sei ein Popstar und irgend so ein Scheißdreck.
Ja.
Also ich finde es auch interessant, dass man ihm das irgendwie durchgehen ließ. Eric Clapton hatte ja auch keine weiße Weste mit dem Enoch Powell damals, wo er sich, glaube ich, auch rechts positioniert hat. Aber ich halte eh nichts von Eric Clapton, wie man weiß.
Ja, Bowie lässt man da. Lässt man's
ja, komisch, gehen, komisch, unfair eigentlich.
Ja. Und dann macht er gleich im gleichen Jahr nochmal. Er ist jetzt drogenfrei, immer noch mit Iggy Pop aus. Sie stürzen sich ins Nachtleben in Berlin und sie machen ein noch komischeres Album, muss man wirklich sagen. Also ich glaube, es gibt wenig Alben der Popgeschichte, wo der Ruf des Albums, die Bekanntheit des Albums in einem krasseren Missverhältnis zu dem, was da tatsächlich drauf passiert.
Manchmal reicht ein Lied.
Ja.
Und wenn dann die Platte auch noch so heißt.
Ja.
Und dann bei, wie hieß das? The Next Day, wurde ja das Cover noch recycelt.
Ja, genau,
Sehr verstörend.
Es ist natürlich Heroes und ich würde auch sagen, wenn man jetzt diese Platte anhören wird und man wird dieses Lied Heroes zum ersten Mal hören, käme man nicht drauf, dass das ein Lied für die Ewigkeit ist.
Jetzt bin ich, glaube ich, schon wieder bei Ice House Berlin Tapes. Da wird es, glaube ich, auch gecovert. Es wird eigentlich von jedem gecovert. Und eigentlich, wenn man jetzt mal auch deine Maßstäbe ansetzt, ist es ein todlangweiliges Lied.
Mir geht es eigentlich immer so, aber ich traue es nicht mal mir gegenüber selber, das zuzugeben, dass es mir eigentlich langweilig ist.
Wie nennt man das? Sakrosankt?
Ja, ich will es nämlich immer besser finden, als ich es eigentlich finde. Und red mir selber ein, dass ich es besser finde. Aber das Lied hat natürlich auch ein Eigenleben entwickelt, über Film-Soundtracks, über, ja, und es ist halt auch eines dieser Lieder, das man, glaube ich, auch verbindet oder das mittlerweile so eine so eine Position hat oder so eine, ja, wo man es halt mit dieser jugendlichen Unbesiegbarkeit und dieses Hero for One Day, das, was man mit Jugend verbindet und dieses, was wir in der Folge mit den Sommerliedern auch schon mal hatten, irgendwie dieses Jungsein und dieses Scheißegal und jetzt ist der Moment und Carpe Diem und ich weiß nicht, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass dieses Lied auch so oft in solchen Kontexten auch eingesetzt wurde, dass man jetzt mittlerweile glaubt, das ist halt der Soundtrack für dieses Lebensgefühl. Oh.
Ja, und wenn ein Lied Bedeutung kriegt, ist wie Mona Lisa eigentlich. Mm. Weil die Mona Lisa lebt von ihrem Mythos. Jetzt sind wir wieder bei der Hochkultur. Mm. Ich frage immer Schüler, was ist das berühmteste Bild der Welt? Dann kommen die meisten mit Mona Lisa. Dann sage ich, warum? Mm. Dann sagen die, die schaut einem immer an. Sage ich, schaut euch euer Personalausweis auch. Mm. Oh ja, stimmt. Dann ist der Mythos schon weg. Und dann sage ich, ja, ist das am besten gemalt? Weiß ich nicht. Und dann sage ich, nee. Und im Louvre laufen Leute nur zur Mona Lisa, machen dann ein Selfie mit der Mona Lisa, mhm. so wie man hat einen Eiffelturm gesehen, man hat die Mona Lisa gesehen und laufen an Meisterwerken vorbei. Und ich glaube, dass im Bowie-Katalog viele, viele Lieder viel besser sind, aber dieses Eigenleben, jetzt habe ich Heroes mit Mona Lisa gleichgesetzt, aber ja, irgendwie stimmt es, weil was du gesagt hast, alles drumherum, macht das Lied zu irgendwas, wenn es irgendwo kommt, aber oh, das kann keiner sein. Nein, Scheiß. Vielleicht sollte man mal ein bisschen Frische reinbringen und dann das einfach mal
Scheiße finden einfach. Ja. Demery erwähnt noch das Live Aid Konzert, wo der Song zum ersten Mal als Stadionhit auch von der Welt gehört wurde. Was eigentlich im krassen Widerspruch zu den komplexen Gefühlen, die in dem Album ursprünglich umgaben, steht. Und ich habe noch einen Fact, ein toller Film. Vielleicht lieber morgen heißt er auf Deutsch, ist ein amerikanisches Jugendbuch oder eine Verfilmung, The Perks of Being a Wallflower mit Emma Watson.
Kommt da nicht Smiths dauernd vor?
Ja, Smiths kommt vor und da kommt eine ganz, ganz tolle Szene mit Heroes. Ja,
Heroes und kommt ist
für
überall.
Mich bringt, also dieses, was man mit Heroes verbindet, bringt diese Filmszene so schön auf den Punkt.
Ich glaube, es ist falsch öfters gecovert als Yesterday, glaube ich jetzt. Ja. Ich habe noch gar nie so viele Yesterday-Covers gehört.
Obwohl ja, das heißt es immer.
Aber ich glaube das gar nicht. Außerdem finde ich es gar nicht so leicht zu singen, dieser Sprung nämlich. Und was mir noch zu Low einfällt, eigentlich muss man zur B-Seite von Low, also wenn man Drogen nimmt, ich bin ja unerfahren, aber das passt so dermaßen.
Ja, ja, das ist Drogenmusik. Sowas muss man
extrem.
Da hören. Ja, ja. Gibt es viel, was nicht meine, dann eigentlich nicht geht, aber was so ein Flow. Man muss, ja, es kommt halt immer auf die Situation an, auf den Kontext. Hat man mal Zeit, hört man es im Kopfhörer und denkt, oh, da passiert ja nichts, oder liegt man einfach nur rum und sagt, ich stehe jetzt auch nicht auf die nächste Stunde, ich lasse das jetzt einfach laufen und es passiert plötzlich irgendwas. In der Jugend hat man noch mehr so Momente auch gehabt, auf dem Bett liegend, Pink Floyd, Amagama oder so, wo man dachte so, geil. Ja, ja, aber das geht auch nur, wenn du nichts vorhast und der Tag endlos ist und du weißt so.
Ja, klar. So habe ich eigentlich immer Musik gehört. Ja. Also auch sogar Christian Death. Aber bei Low, zweite Seite, ich habe es vor einem Auto nochmal gehört. Ich habe mich eigentlich gesehen in einem Drogen, nicht gerade Rausch, sondern so schwebend irgendwie.
Ja. Gitarre von Robert Fripp wahrscheinlich auch noch entscheidend.
Oh, Robert Fripp. Der wird ja immer berühmter durch seine kaputte Frau und seinen Videos.
Was ist das?
Unfassbar. Toya und Robert, Sunday Lunch, noch nie gesehen?
Nee.
Nein, das kann nicht sein. Also Toya Wilcox, die tritt mit Robert Fripp, also jede Woche hauen die ein Video raus, irgendeine Coverversion, Enter Sandman, was weiß ich, quer durch, egal was. Er spielt immer Gitarre, sitzt da, Anzug, Krawatte und sie hat oft Durchsichtiges an, sie hat ja Silikonbrüste und zeigt die auch, also irgendwie Lack und Leder oder Durchsicht oder und dann die Kommentare auf YouTube, da lacht man sich kaputt. Und Robert Fripp spielt immer Gitarre mit stoischem Gesichtsausdruck und dann schaut er am Schluss in die Kamera und man lacht sich kaputt. Also das ist wirklich auf YouTube mit das Beste, was es gibt. Robert Fripp und Toya Sunday Lunch. Super. Das wundert mich, dass du das nicht kennst.
Nee, das kenne ich
unfassbar.
Gar nicht, aber das schaue ich mir an.
Ja, dann wärst du aber nicht mehr fertig. Das ist unglaublich.
Der Einfluss,
alles.
Der Einfluss von Kraftwerk wird auch nochmal hier manifest in dem Lied V2 Schneider, was natürlich sich bezieht auf, wie heißt er jetzt, Florian? Florian, ja, Florian Schneider von Kraftwerk.
Fred Schneider heißt der von D52s.
Ja, und dann haben wir, glaube ich, jetzt den dritten Pfeiler abgehakt. Und bevor wir jetzt das Genre wechseln, würde ich gern noch über zwei Bands sprechen oder Künstler, die man, glaube ich, da in diesem, oder drei, auch noch verorten kann. New York, Punk, Post-Punk und so weiter. Blondie, Plastic Letters, zweites Album, glaube ich.
Ich glaube. Ja, glaub hättest auch. Du da nicht diesen pinken Lederrock an?
Ja.
Sehr schön.
Denis oder Denise waren die Single. Denis. Schön. Touched by Your Presence, auch schön. Vier Lieder finde ich gut, aber ich finde das Album nicht durchgängig gut. Vor allem im Vergleich dann zu Parallel Lines von 78, das dann deutlich stärker war.
Ja, ich finde, ich habe in letzter Zeit viele Blondie-Fotos gesehen von damals und die hat sich echt was getraut.
Ja, ja. Ja.
Unglaublich.
Ja. Es war wirklich neu und absolut.
Und ich glaube, man spricht ja auch von Sexploitation. Ich glaube, ja, die hat es wirklich aus freien Stücken gemacht.
Ja, ja, klar. Aber ist ja, das ist ja ein schwieriges Thema.
Ja, extrem.
So, ist freie Stücke dann nicht trotzdem irgendeine Unterwerfung an männliche Begierden und so weiter?
Man
und
weiß
so
nicht, bei Madonna heißt es Selbstermächtigung.
Ja, ja, ja.
Schwierig.
Also ich weiß auch nicht.
Schwierig.
Ja, schwierig.
Schwierig.
Aber Debbie Harry auf jeden Fall Blaupause für Madonna, also ganz klar. Und für was Sex-Appeal angeht und also Sex, sagen wir mal, wie es jetzt auch Fuckability, sagen wir mal, als Marketing-Werkzeug, ist sie die Erste, die das so deutlich.
Wobei, macht. Ich finde es natürlich cool, wenn man so rumlaufen trotzdem sagt, mache ich für mich.
Ja, ja, klar. Hau ab. Ja, ja, klar. Hau Aber ab. Es ist trotzdem ein Image und es sind Fantasien, ja, ja, die bedient werden.
Ich habe nur ein Problem so mit Fuckability.
Ja, ist so.
Ach so?
Ja, ja. Männer mit Hormonen denken da nur an das eine.
Ach so, ja, da konnte ich ja nie mitreden.
Und ein gewisser Elvis Costello macht sein erstes Album. Und hier würde ich jetzt nochmal sagen, lieber Dimmery, also nochmal vielleicht für Leute, die nicht regelmäßig hören, 1001 Alben Musik, die sie hören sollten, bevor das Leben vorbei ist. Unser Referenzpapst Dimmery erwähnt jetzt auch Elvis Costello mit seinem Debütalbum My Aim is True. Und das ist übers Ziel rausgeschossen. Bei aller Liebe für den Costello und ich liebe ihn sehr. Aber dieses Debütalbum muss hier nicht auftauchen. Das zweite dann von 78 unbedingt, aber das ist schon noch schwach. Er hat auch noch nicht die Attractions am Start oder irgendeine andere Band. Die Band, mit der er hier spielt, ist Glover, die dann später zu The News werden.
Aha.
Von Huey Lewis. Huey
Echt
Lewis
jetzt?
Spielt auch selber mit hier auf dem Album.
Das Glover, ist aber jetzt mal interessant.
Ja, Glover ist eine amerikanische Band, die keinen Erfolg hatten, die dann in England einen Plattenvertrag hatten, dort Erfolg haben sollten und dann aber irgendwie auch als Studioband für andere dann erstmal verwendet wurden. Und man hört, dass das nicht so richtig, richtig knallt. Aber dennoch natürlich große Hits drauf. Welcome to the Working Week, natürlich No Dancing, Allison. Und Less Than Zero wird dann später noch wichtig, weil das Debütroman von Bret Easton Ellis so heißt. Und Bret Easton Ellis ist ja ein großer Costello-Fan. Costello taucht in allen Romanen in irgendeiner Form auch auf. Und so hier natürlich im Titel dieses Romans. Ansonsten aber auch schwache Songs drauf und vor allem vom Sound noch nicht das, was dann später passiert. Watching the Detectives ist noch eine Single, die mit diesem Album in Verbindung steht, aber ein Non-Album-Track eigentlich. Und ja, hier taucht jetzt Costello zum ersten Mal auf, dieser seltsam nerdige Rockabilly-Typ mit der Brille und der Nerd-Brille.
Buddy Holly eigentlich.
Ja, so Post-Punk-Buddy Holly. Und halt schon eine coole Sau auch.
Aber sein Gesang, wie gesagt, habe ich immer Probleme mit seinem Vibrato. Das macht mich fertig. Mhm. Was den Herrn Dimmery, glaube ich, manchmal umtreibt, ist Name-Dropping.
Ja.
Hat man das Gefühl,
ja,
finde ich.
Möglich.
Aber er hätte ja ein Album wahrscheinlich absichtlich aus umgekehrtem Name-Dropping nicht erwähnt, aber da muss ich nachher weit ausholen.
Ja, oder im zweiten Teil. Wir sind ja schon wieder weit fortgeschritten und es fehlt noch etliches.
Es fehlt!
Jetzt würde ich den vierten, in meiner Theorie noch folgend,
das
vierte Standbein oder den vierten Einfluss auf die 80er nennen wollen und das ist Disco. Und ich würde gerne mit. Ich würde gern mit Chic beginnen. weil Chic natürlich unfassbar einflussreich sind für ganz vieles, was im Folgenden passiert. Es ist ihr erstes Album. Das Cover sieht schlimm aus, wie so ein Softporno-Weichzeichner-Ding. Ich habe gerade die Autobiografie von Nile Rodgers gelesen, Le Freak. Und er beschreibt also die Vision, die er hatte für Chic, nämlich eine Band, in der die eigentlichen Musiker eigentlich verschwinden hinter so Sängerinnen. Also wo man die eigentlichen kreativen Köpfe gar nicht so richtig wahrnimmt und sieht. Sie wirken wie so eine Backing-Band und vorne gibt's halt Sängerinnen, die werden aber eigentlich engagiert von den kreativen Köpfen. Und die sind auch auf den Covern drauf zu sehen, die Band sieht man da gar nicht. Und jetzt hauen Chic diese Disco-Nummern raus. Es sind ja immer nur 7 Lieder auf den Chic-Alben, davon 3 oder 4 Singles und auch immer noch 3 Füller, finde ich. Und auf diesem ersten Album ist natürlich mit Dance, Dance, Dance und Everybody Dance sind 2 Lieder drauf, denen man sich halt nicht entziehen kann. Also selbst, ich glaube, wenn man jetzt sagt, so, ich interessiere mich eigentlich nicht für Disco, das ist halt geil, was da passiert. Und zu Everybody Dance gibt es 1-2 Geschichten, die ich noch gerne erzählen möchte. Das eine ist, dass er halt gesagt hat, er hat jetzt da so eine Basslinie geschrieben und die können eigentlich, wie er selber in seiner Autobiografie schreibt, nur eine Handvoll Bassisten auf der ganzen Welt überhaupt nur spielen. Und dann erinnert er sich an seinen alten Kumpel, mit dem er schon mal Musik gemacht hat, Bernard Edwards, von dem er weiß, der kann das spielen. Und er sagt ihm eben, spielt ihm auf der Gitarre diese Basslinie vor. Und er spielt sie halt. Und wenn man sich das heute mal anhört nochmal, dann merkt man schon, das groovt natürlich wie die Hölle. Aber das Ding ist ja teuflisch vertrackt, was er sich da ausgedacht hat, der Nile Rodgers. Jetzt nehmen die also Everybody Dance auf. Es ist ein erstes Demo. Und jetzt passiert Folgendes. Dieses Demo kursiert, da gibt es so Leuten, auch DJs, und es ist die Zeit der New Yorker Discos, in denen eben halt natürlich das Partyvolk tanzt. Und Nile Rodgers liegt schon im Bett und kriegt einen Anruf von einem Bekannten, der sagt, er muss unbedingt in die und die Disco kommen. Und er sagt, oh, er liegt schon im Bett, er hat eigentlich keinen Bock mehr. Nee, er muss kommen, er muss sich was angucken, er muss unbedingt kommen. Und dann geht er dahin und dann, ah ja, Nile Rodgers und so, okay, alles klar. Ja, geh mal zum DJ hoch. Und der DJ sagt, ich zeig dir mal was. Und er legt das Lied auf, Everybody Dance, und dieser Saal dreht komplett durch. Sie tanzen, und wenn der DJ was anderes spielt, pfeifen sie, bis er das Lied wieder spielt, und er spielt die ganze Nacht nur Everybody Dance. Sie haben die Hände in der Luft, sie schreien, sie juchzen, und Nile Rodgers weiß, okay, das ist ein Hit, ganz klar. Er geht nach Hause, am nächsten Abend ruft er Bernard Edwards an, sagt, komm in diesen Club, ich muss dir was zeigen, und die beiden stehen da und schauen sich das an, und das Lied läuft wochenlang nonstop in diesem Club, und damit haben sie dann natürlich die Plattenfirmen an der Hand und dann machen sie ihr Debütalbum. Und einflussreich ist das, was Chic machen für die 80er, einfach weil man in den frühen 80ern diesen Sound wahnsinnig oft hört. Bei Culture Club, bei Wham, das erste Wham-Album ist komplett Chic inspiriert. Ich meine sogar auf der Netflix-Doku gesehen zu haben, dass sie auch live Chic covern. Duran Duran sind angetreten oder haben sich so einen Marketing-Slogan überlegt, eine Mischung aus Chic und den Sex Pistols sein zu wollen. Und natürlich das Bassriff von Good Times taucht in etlichen Liedern auf. Im Hip-Hop, Sugar Hill Gang, in What von Captain Sensible, in What von Willem und in ganz, ganz vielen anderen Songs. Und daher, und Nile Rodgers natürlich dann als Produzent von Bowie, von Madonna, von In Excess und Duran Duran und so weiter, ist natürlich eine ganz wichtige Figur der 80er. Daher müssen die hier auch als massiven Einfluss genannt werden.
Und dann spielt der Schick-Trommler bei Power Station mit.
Da und der Bassist auch noch Kreis. Wohl, also hat er, John Taylor hat dann nicht alles gespielt, wie ich vor kurzem gelesen habe, sondern Bernard Edwards war auch noch mit am Start. Ja, da schließt sich der Kreis wieder, das stimmt, ja. Also Disco, über die Bee Gees haben wir schon gesprochen. Die Commodores machen ein wichtiges Album mit 2 Mega-Hits für die Commodores. Brick Wall, heute immer noch geil anzuhören, weil es groovt wie die Hölle und natürlich...
Heißt das nicht Brick House?
Heißt Brick House?
Ja.
Du hast recht. Du hast recht, der Klaus hat recht.
Ich bin halt der Disco.
Ja, du bist der Disco.
Flagger, weil ich habe, jetzt mach aber einen Punkt. Ich habe, Schinkenkönig, ich habe mich immer gefragt, was singt der da eigentlich? Ja, was singt der da?
Ja, da hat er recht.
Brickhouse.
Ja, Brickhouse.
Und ich finde es nervig, aber cool nervig irgendwie.
Die Stimmen sind halt problematisch, wie bei Cameo ja auch, irgendwie bei Word Up, wo man denkt, so, dieses Nasale.
Naja, ich finde es eigentlich eher bei, wie heißt der? Jan Delay, finde ich, sage ich. Aber Brick, das ist irgendwie cool.
Geil. Und Easy ist natürlich drauf. Und Easy ist natürlich.
Ach, das Wahnsinn. Ist doch von Faith No More. Nee, ja. Scherz.
Ja.
Das, aber so absurde Coverversion.
Ja, das stimmt.
Wie kommt man da drauf?
Dann eine meiner absoluten, mittlerweile auch so eine Spätentdeckung in meiner Biografie. Earth, Wind and Fire machen ihr Album All in All. Und auch da, meine Güte, Fantasy, Serpentine, Fire, Jupiter sind wahrscheinlich die drei Songs, wo man, also das muss man sich einfach mal anhören, auch laut im Auto, und dann muss man, also wenn das kalt ist, ich weiß nicht, was da los ist, funkenstiebend, habe ich hier hingeschrieben. Groovig wie die sauteite Bläser, es ist unfassbar.
Funkenstiebend.
Ja, es funkt und es discot und es groovt und es ist, die Bläser, man hat immer mal, ich komme ja auch vom Funk, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich
habe
ja
in einer Funk-Band. Du kommst auch vom Funk? Ich habe immer den Classic Rock.
Es wurde immer die Band Tower of Power wurde gefeiert für ihre Bläser.
Miteinander gespielt.
Die tightesten Bläser irgendwie. Und das, was da auf bei Earth, Wind and Fire, leck mich am Arsch. Also es macht schon Spaß.
Du, ich habe mehrere Platten von Commodores und Earth, Wind and Fire.
Ja, siehst du jetzt mal.
Weil ich ja ab und zu Schallplattensammlungen bekomme.
Ja.
Und
die kriegt man teilweise, werden die einem so nachgeschmissen in so Krabbelkisten, weil die Leute natürlich nicht wissen. Vor kurzem habe ich, wenn man versucht, Pointer Sisters, das Debütalbum We Are Family, zu kaufen, ist es sehr, sehr teuer, und ich habe es irgendwie für 5 Euro in so einem Secondhand-Laden, weil die Leute teilweise denken, es ist irgendwie vom Cover und so, sieht
ja klar
schrecklich aus. Es ist so ein Schlager, so 70er Jahre Schlagerquatsch.
Ja.
Und dann ist es aber hier.
Siehst du, ich habe im Maikäfer, Gott hab ihn selig, habe ich mal Blue Monday Single. Weil natürlich der.
Ja, das wusste er nicht.
Der wusste, kannte was er nicht. Es sah aus wie ein Diskette.
War nicht
oder
von
so.
Jim Morrison.
Hab ich 2 Mark, glaube ich, geblecht.
Fehler.
Ja.
Und noch die letzte Band aus diesem Reigen hier, die Pointer Sisters. Pointer Sisters, sehr interessant, war mir nicht klar. Chamäleonartige Band. Die haben Blues gemacht, die haben irgendwie amerikanischen Gitarrenrock zwischendrin, Country, ich weiß gar nicht. Also ganz, ganz, ganz schräg. Jedes Album klingt anders. Und die haben jetzt hier ein Album 77, das heißt Having a Party, und es fängt ganz schrecklich an mit 2 furchtbaren Liedern. Und danach kommen aber 3 Lieder mit einem Bass. Mit einem Bass, wo ich wirklich mit den Ohren geschlackert habe. Was da los ist.
Schlackertag, Shackertag.
Don't Drive You Crazy, glaube ich, heißt das Lied. Lego Mio, macht Spaß. Also die Pointer Sisters, darf man nicht unterschätzen. Mhm. Nicht nur Neutron Dance aus Beverly Hills Cop, sondern
Lego
auch...
Lego Mio finde ich auch sowas, dass sich das hält. Eigentlich ist das eine Kurzform von was noch absurderem, nämlich Lego Mio am Arsch. Oh. Mein Schwager sagt immer Lego Mio. Das ist jetzt was mir niemals über die Lippen käme.
Ja, Lego Mio. Ich will halt nicht Vulgärsprache verwenden.
Ja, aber ich finde es eigentlich süß.
Ja,
Lego Mio.
Das ist so viel früher, aber Quanta Costa halt irgendwie gesagt hat, irgendwie. Oder?
In Italien habe ich das schon auch mal gesagt. Mama Leone. Warum fällt mir das? Ibo. Wie heißt der Bibo? Nee, keine Ahnung. Egal. Fällt mir gerade ein.
Naja. Ihr müsst nicht Quanto Costa eigentlich schreiben, wenn man es richtig sagt.
Ich glaube schon.
Ist immer Quanta Costa.
Ja, klar. Wann kam eigentlich Vorstadtkrokodile raus? War das auch?
Ich war zu jung.
Weil ich fand das immer super. Und da kommt Amata mio, mare mio. Und das Lied hat dann Roland Kaiser, um jetzt mal wieder diese Quotenschlagerscheiße zu erwähnen. Roland Kaiser singt dann ein Lied, wo das drin vorkommt. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich langweile dich, gell?
Ich kenne es nicht.
Aber der Film Vorstadtkrokodile wäre so heute nicht mehr möglich, weil es geht nur um Ithaka und was weiß ich. Eberhard Feig spielt der Familienvater. Es kann sein, er war von 77.
Sag mal, wenn wir über Disco gerade sprechen, willst du über ABBA noch reden?
Das ist das, was ich meine. Aber ich mach's.
Wobei das Album von 77 mit Disco noch gar nichts zu tun hat, aber waren zu spät.
Also dann mach ich jetzt.
Ja, mach's.
Ich mach's jetzt.
Ja, jetzt also, sag mal was. Ich habe auch Sachen zu sagen zu dem Album, so ist es nicht.
Also pass auf. Es wird ja immer abgefeiert, und das macht auch der Herr Dimmery, Fleetwood Mac Rumors. Das ist auch wie Heroes eigentlich. Man weiß, man muss das
Moment,
Album. Also
Moment.
Jetzt, ich bin dran. Man muss das Album als Meilenstein der Popmusik sehen. Und if you're in your own way und so, Stevie Nicks, die Kräuterhexe, bla bla bla, Lindsay Buckingham, immer, immer, da kommt da so ein Buckingham halt, na egal, jedenfalls immer.
Ich rede über Fleetwood Mac.
Ja, das glaube ich. Ja. Immer Probleme und ich glaube, der Mythos ist größer als die Musik. Und ich finde Rumors, ich habe sie, muss ich das erwähnen, ich habe sie natürlich auch aus der Recycling-Tonne geholt, auf CD, im Auto gehört und es holt mich nicht ab. Und jetzt kommt's. Herr Dimmery ist sich zu fein vor The Visitors, was natürlich niemand mehr gut fand. Dann muss Dimmery das natürlich reinbringen. Ein super ABBA-Album, keine Frage. Aber der heilige Gral im ABBA-Katalog für mich ist The Album von 1977. Und wenn man das vergleicht mit Rumors, dann ist Rumors Amateurliga, wenn man mich fragt. Und der Witz dabei ist, dass ABBA eigentlich, glaube ich, als Ziel ein Album oder überhaupt Musik so gut wie Fleetwood Mac zu machen. Er hat die normale Ausgabe von The Album. Ich habe natürlich die Special Edition mit DVD und hier natürlich die LP. Und ich sage jetzt auch, warum ich The Album als das Meisterwerk von ABBA empfinde.
Ja.
Und da gibt's kein Verdun. Kein Vertun.
Ja.
Also, es gibt auf der Platte kein einziges schlechtes Lied.
Oh.
Und wenn, Ruhe, und wenn man was Schlechtes finden will,
nee,
dann kann man Take a Chance on Me vielleicht als, jetzt brauchen wir eine Single und so. Übrigens, Björn Ulvaeus fiel das Take a Chance beim Joggen ein. So ähnlich klingt es natürlich, aber es ist natürlich immer noch. Und es geht los mit Eagle.
Klingt wie Mike Oldfield.
Mit, ja, Mike Oldfield hat ja auch ABBA gecovert vorher. Beziehungsweise Arrival, dieses Ding. Ah ja, ich habe übrigens bei einer Platte mir gemerkt, es klingt wie Mike Oldfield auf Speed. Ich weiß nicht, was das war. Es kann sein, dass wir die Platte noch nicht besprochen haben, weil irgendwo habe ich gedacht, das ist gitarrenmäßig völliger Wahnsinn. Auf jeden Fall, Eagle geht los mit Querflöte und ein bisschen kitschig, aber nee, ich glaube, das ist Move On. Egal, auf jeden Fall, Eagle ist ein super Lied und es geht 5 Minuten 51 und es zeigt schon, dass das hier keine Platte ist, die jetzt Pop-Singles abwirft, sondern das sind wirklich Kunstwerke, vor allem das Lied The Name of the Game,
ja,
mit so viel Stimmungswechseln und der Gesang von Frieda und Agneta ist fantastisch.
Weißt du was, bei ja, Name of the Game muss ich an Saga denken, da ist ein Saga-Element drin.
Ja. Was mich fasziniert am Lied, es sind immer diese vier Töne und das wird ganz oft variiert. Und das steigt es runter, dann steigst du da auf im zweiten Teil von diesem Basslauf. Fantastisch. Und dann ist natürlich nicht nur Tralala, sondern One Man, One Woman.
Super Lied.
Zeigt, dass es bei ABBA durchaus nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, Sonnenschein in der Beziehung und so. Ich meine, die Platte ist ja schuld, dass sich Björn und Agneta trennten, weil ich glaube, und das ist das ambitionierteste ABBA-Album überhaupt. Und ich glaube, dass Björn komplett durchgedreht ist im Studio. Und dann, was natürlich interessant ist, Move On kennt man eigentlich nur aus Schönes heißt dir gegeben, das ist
Furchtbar,
mit Gard. Es ist das,
also das schlechteste Lied. Das Lied ist für mich der Grund, warum ich allem widersprechen muss, was du da sagst. So ein Lied geht dann nicht auf so einem Album. Das Lied ist der Abgrund.
Es ist natürlich hart, wenn Björn am Anfang Sprechgesang, so ein bisschen esoterisches Zeug ins Mikro mit viel Hall sagt. Und
es ist ja auch kein Wunder, dass dieses Lied in einer Shampoo-Werbung in den frühen 80ern irgendwie. Meine Assoziation ist Gard-Werbung, Weichzeichner, diese Frau mit diesem glatten Haar. Und dann wenn man in den frühen 80ern mal Fernsehen geguckt hat,
schönes
kommt man halt,
Haar ist dir gegeben,
kommt man halt auch nicht an Otto vorbei, lass es kleben mit Quark und es kriegt halt nicht mehr raus.
Ja, dann ist das natürlich, das nichts mit dem Album zu tun.
Aber das Lied ist doch kein Zufall, dass die das Lied ausgesucht haben.
Das mag sein, aber sobald Björn fertig ist mit Sprechen, wird's okay. Und trotzdem, die Gesangsarrangements sind unglaublich. Jetzt gehen wir mal weg von Move On, dann kommt Hole in Your Soul.
Ganz schlimmes Lied.
Finde ich. Es kann man peinlich finden, ich finde es aber super. Das ist noch die einzige Brücke zu Waterloo. Und ich finde diesen Zwischengesang, wo es dann so fast a cappella opernmäßig wird, finde ich super. Und ich fand das Lied immer ein bisschen seltsam, aber ich finde es echt cool. Ich meine, das ausgerechnet aber singen, it has to be rock'n'roll to fill the hole in your soul, ist vielleicht ein bisschen anmaßend, aber es gab ja schon gute Rocker bei ABBA, So Long zum Beispiel. Aber dann kommt was, was eigentlich furchtbar ist, nämlich ein Musical, aber in dem Fall finde ich es fantastisch.
Ja.
Ein Mini-Musical, The Girl with the Golden Hair, es hat live noch ein anderes Lied gehabt, wie hieß denn das? Es war live noch ein anderes Lied dabei, das ist auf der Video- aber live in Wembley, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls Frieda und Agnetha beide mit blonden Perücken, weil ja beide singen. Es geht los mit Thank You for the Music, da ist jeder Zweifel erhaben
über das Lied. Ja, ja.
Und dann kommt aber ein noch viel besseres Lied, nämlich I Wonder. Und da sieht man, was für eine fantastische Sängerin Frieda ist. Und in dem Mini-Musical geht es halt darum, dass jemand zum Schlag gemacht wird. Und dann kommt mein Lieblingslied, I'm a Marionette. Mhm. Das habe ich sogar mal gecovert auf meinem YouTube-Kanal. Kann man eigentlich gar nicht covern, ich habe es aber trotzdem gemacht. Das ist eine Mischung aus James Bond Soundtrack und Musical Bombast eigentlich. Aber es ist etwas total Gruseliges. Und das macht aber ja dann ja auch auf The Visitors, dieses Gruselige. Ja. Und der Text ist eigentlich super, weil es wird halt mit der Schattenseite des Ruhms und so abgerechnet und dass man immer lächeln muss und so. Das kann man jetzt ein bisschen ja, künstlich herbeigedichtet finden, aber ich finde das Lied schon immer super und diese künstlerische Meisterschaft im Gesang, Arrangement, Komposition. Unfassbar. Und wenn man jetzt mal Move On weglässt und vielleicht bis zu einem gewissen Teil Take a Chance on Me, dann ist das für mich das absolute Meisterwerk. Und natürlich, ich glaube, dass es sogar, das hört man bei manchen Gitarre-Sounds Richtung Pink Floyd so gedacht haben.
Ja.
Ich glaube, bei Eagle war das sogar.
Ja, möglich.
Mit viel Effekt auf der Gitarre, die so zieht und so. Und dann gab es ja diesen super Hype mit dem Film noch.
Mhm.
Ähnlich wie später Public Image Limited, Album, Film, Single und so. Und der Film war von Lasse Hallström, interessanterweise, der später Gilbert Grape und noch viele andere super Filme gedreht hat. Den Film kann man aus pophistorischen Gründen natürlich anschauen, in Australien gedreht und die Story ist natürlich ein bisschen Banane. Irgendein Reporter, der unbedingt ein Interview mit denen möchte, reist ihnen hinterher und dann sind halt viele Live-Lieder dabei und so. Und ich glaube, das war wirklich für ABBA mehr oder weniger der Zenit, was das Arbeiten auf allen Ebenen betrifft. Mhm. Hinterher kam das Disco-Album Voulez-vous und was weiß ich, Scheidung später und so, aber ich glaube, mit dem wollten die richtig was.
Ja, also ich bin ja Späteinsteiger bei ABBA und finde halt The Visitors wahnsinnig toll und originell auch und atmosphärisch irgendwie ganz interessant und finde jetzt dieses Album, ich finde es ein bisschen brav eigentlich, also mir gefällt sogar Voulez-vous durch diese Disco-Elemente, finde ich fast ein bisschen packt mich irgendwie mehr. Ich finde das Album, ich habe es mir jetzt irgendwie auch nochmal angehört, weil ich wusste, dass du großer Fan bist und dachte so, jetzt das mal versuchen zu verstehen und finde es eigentlich insgesamt ein bisschen brav. Und es hat mir eben zu viele wirkliche schwache Lieder oder Ausfälle fast schon dafür, dass es so ein richtig tolles Album sein soll. Und ist mir dann auf unangenehme Art auch zu musicalhaft. Also für mich ist ein Musical eher was Negatives.
Ja, für mich auch.
Und da, ich kann mich da nicht so richtig lösen davon. Finde aber I'm a Marionette trotzdem ein super Lied. Aber es gibt so Momente, wo es mir zu nah am Schlager ist einerseits und zu musicalhaft andererseits und insgesamt arg brav wirkt so. Gerade im Vergleich zu Visitors, wo ich das Gefühl habe, da, das ist abgründiger und irgendwie origineller. Ja, das origineller
auf jeden so. Fall. Wobei One Man, One Woman.
Ja, das hat mir jetzt auch richtig gut gefallen. Beim
und The Name of the Game ist halt, was Arrangement betrifft, für mich.
Das sind sicher die zwei, finde ich, glaube ich, die zwei pure Highlights.
Pure Perfektion. Ja. Das kann man natürlich auch schlimm finden, dieses Perfekte. Und was ich interessant finde, ist, die Platte klingt überhaupt nach 70er. So was Schlagzeug oder so betrifft, oft denkt man, ah ja, klar. Finde ich auch bei Fleetwood Mac, da hört man halt sofort das 70er. Ja. Und das hier, ich finde auch das Cover super. Fand ich schon immer cool.
Ja. Ja, dann können wir ja gerade noch, müssen wir auch langsam zum Ende kommen, aber wo du es jetzt eh schon erwähnt hast, Fleetwood Mac ist natürlich schon allein deshalb ein, muss bei Dimmery auftauchen, weil 40 Millionen Verkaufte ist halt natürlich, kann es nicht ignorieren.
Ja, es klingt aber für mich sehr amerikanisch irgendwie.
Es ist im halt, Vergleich. Ja, was wir hier haben in den 70ern, ist halt dieser West Coast Sound, Los Angeles. Die Eagles gehören da dazu, Jackson Browne, Steely Dan natürlich auch, perfekte amerikanische Popmusik mit handwerklich besten Musikern eingespielt, die tollsten Soundleute, die tollsten Studios und Perfektion ist da das Ziel einfach. Das Ganze natürlich schon kombiniert mit gutem Songwriting natürlich auch und originellen Wendungen und Refrains. Und das können die halt. Und Fleetwood Mac kommt ja vom Blues und es war so nicht zu erahnen, dass da wirklich innerhalb kürzester Zeit die zu so einer wahnsinnig erfolgreichen Popband werden. Ich denke, es ist vor allem Lindsey Buckingham, der da ganz entscheidend auch im Songwriting die da auf die Spur bringt. Der übrigens auch ein ganz hervorragender Gitarrist ist, vor allem im Picking-Bereich. Also ich finde so, was er bei Never Going Back auf der Gitarre macht, ist natürlich ganz, ganz, ganz fantastisch und daran erkennt man ihn auch immer wieder. Ich finde, Don't Stop ist natürlich durchgenudelt, Go Your Own Way auch. Es ranken sich ja viele Mythen um dieses Album. Es ist ein Trennungsalbum, beide Paare trennen sich, es sind viele Drogen, es wird abgerechnet, sie können teilweise nicht mehr miteinander reden, sie sind alle irgendwie drogenabhängig. Und dennoch kommen da natürlich wahnsinnig berührende Lieder auch raus. Also die letzten beiden allein schon, Oh Daddy und Gold Dust Woman, dann vor allem nochmal von Stevie Nicks. Ich mag halt die Stimme von Stevie Nicks extrem. Die berührt mich immer wieder oder packt mich irgendwie immer wieder. Und es sind Rocker drauf. Ich weiß auch nicht, warum 40 Millionen, aber das ist halt letztlich bei allem Punk und Post-Punk, aber das sind halt die Leute, die richtig Platten verkauft haben zu der Zeit. Aber die Bee Gees und Fleetwood Mac.
Ja, was ich aber gerade lese.
Und die halt auch uncool angesehen wurden, natürlich auch damals schon.
Ja, eigentlich. Ich lese gerade in den Liner Notes, dass zum Album, dass viele Punker wie Joey Ramone, Joe Strummer und Sex Pistols' Glenn Matlock die frühe Glam-Pop-Ära von ABBA super fanden und dass das Riff von SOS von ABBA für Pretty Vacant von Glenn Matlock mehr oder weniger als Inspiration diente.
Ja, Glenn Matlock wollten sie ja deswegen auch raus haben, weil er zu wenig Punk war.
Da haben wir es wieder.
Also ich bin nicht ganz so streng mit Rumors von Fleetwood Mac. Mir gefällt da vieles sehr gut. Und ich habe noch ein interessantes Fakt. Die haben dann ja getourt mit dieser Platte. Und es gibt dieses Jahr erschienen, 2023, Rumors Live in hervorragender Qualität. Das komplette Album, glaube ich, in Los Angeles aufgenommen. Ziemlich am Ende der Tour, als sie auch wirklich perfekt eingespielt waren. Und auch noch ein paar alte Klassiker, Oh Well auch noch drauf, Landslide und so weiter. Aber eben auch das komplette Album, ich glaube nicht in der richtigen Reihenfolge, aber jedes Lied taucht irgendwann mal auf. Und ich habe reingehört und es ist wirklich ein als Doppelalbum jetzt als Vinyl erschienen, nicht ganz billig. Aber durchaus, glaube ich, eine Anschaffung, weil sie auch noch ein bisschen kantiger und rougher klingen als auf dieser super glatt gebügelten Studio-Version. Und zum Abschluss, weil es gerade auch noch passt, auch noch Bombast, auch noch Perfektion, ELO, auch noch mit einem Doppelalbum. Es ist die Zeit der Megalomanie auch. Man muss dann auch gleich immer Doppelalben machen. ELO mit Out of the Blue. Und für mich leider, anders als für Dimmery, ein paar Lieder zu viel auf diesem Album.
Das ist ja fast bei jedem Doppelalbum
so. Ja. Also es sind natürlich Lieder drauf zum Niederknien, wo man denkt, so wie kann eigentlich Popmusik noch perfekter sein? Turn to Stone, Sweet Talking Woman, Standing in the Rain. Mr. Blue Sky ist wahrscheinlich das bekannteste, auch durchgenudelt durch etliche Filme und Serien, auch nochmal für Guardians of the Galaxy, auch nochmal für eine neue Generation jetzt.
Was mich aber wundert, ich habe Mr. Blue Sky bis vor wenigen Jahren nicht gekannt. Und ich war natürlich Fan von dem Album Time und habe natürlich auch viele ELO-Lieder gekannt. Und jetzt ist für viele die Essenz von ELO Mr. Blue Sky. Ich war schwer überrascht.
Gilt als, also ich habe die Platte mit 17 entdeckt. Ich fand, Mr. Blue Sky ist natürlich ein Lied, das fällt dir gleich auf und das denkst gleich so, ja, wow.
Durchs Tempo und
aber ich fand es eigentlich auch nie das stärkste Lied auf dem Album. Also ich finde Turn to Stone oder Standing in the Rain noch viel, viel toller. Es ist ja Wahnsinn, wie die Lieder ineinander übergehen und Streicher und Geräusche und Regen und ein Wahnsinn, was der da macht irgendwie. Halt so ein Studio-Freak auch, dieser Jeff Lynne. Aber es sind halt leider auch Lieder drauf wie The Whale oder Birmingham Blues oder auch dieses Jungle-Lied oder so, die halt auch nerven einfach und die braucht man nicht. Daher würde ich Time immer vorziehen, oder weil Time halt keinen Schwachpunkt hat.
Ist ein Lied so schlecht wie Calling America?
Ich bin nicht objektiv bei Calling America.
Achso, ich habe jetzt einfach vorausgesetzt, du findest es auch lame.
Ich bin dazu... Das ist
scheiße. ich muss noch nachtragen, dass das Lied, das nicht auf dem ABBA-Album erschien, als Teil des Musicals, nur live vorgetragen wurde. Das heißt Get on the Carousel, was aber Teile in Marks Lieblingslied Hole in Your Soul dann gezeitigt hat. Ich glaube, dieser
A
Cappella
Mittelteil. Ein Projekt am Laufen.
Aha. Also ich finde, ich habe jetzt so geschwärmt über ABBA, wie ich glaube ich noch nie über irgendwas geschwärmt habe. Das bringt mich jetzt in eine gewisse Schieflage, aber der Marc musste ja hinterher schieben, dass er einiges auf dem Album nach Schlager klänge. Und schon haben wir es wieder, diesen Vorwurf. Aber ich habe festgestellt, dass er fast bei jedem Lied gesagt hat, ja, super. Und am Schluss sagt er, nur ein paar Lieder.
Nein, dafür, dass du sagst, dieses Album ist ein absoluter Klassiker, muss ich sagen. Da sind mir aber drei Lieder drauf, die ich als Ausfälle fast schon...
Ich habe nicht gesagt Klassiker, ich habe gesagt Meisterwerk.
Wo wir über Fleetwood Mac gerade noch gesprochen haben, ich würde gern noch ein Album erwähnen zum Abschluss, was ich 81 vergessen habe, weil ich es auch erst entdeckt habe. Es ist das erste und beste Soloalbum von Stevie Nicks, das heißt Belladonna. Und es ist fantastisch. Ich kannte da bisher lange Zeit nur ein Lied, das ist Edge of 17. Da gibt es eine ganz tolle Szene in School of Rock, wo Joan, wie heißt sie? Cusack, die Schulleiterin, die spielt von Jack Black, dieses Lied singt in einem Restaurant. Ganz großartig. Es sind Duette drauf mit Don Henley, mit dem sie auch eine Affäre hatte, wie ich erfahren habe, in der Eagles-Biografie, die ich unlängst gelesen habe, Leather and Lace. Es ist ein schönes Lied mit Tom Petty drauf, Stop Dragging My Heart Around.
Leather and Lace habe ich dabei.
War ein, nicht jetzt,
doch,
war ein auch großer Erfolg und ich mag einfach Stevie Nicks' Stimme.
Extrem. Ja, ich auch.
Aber, ich
auch. Ja. Sie quäkst zwar oft, aber das ist sie eigentlich auch. Und sie hätte auch immer so was, wie ich es immer nenne, Kräuterhexenhaftes.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das hätte sie aber auch gepflegt durch ihr Äußeres.
Ich glaube ja auch, dass diese Serie Daisy Jones und The Six schon auch arg an Fleetwood Mac.
Ja, das hieß es immer. Ich finde sie fantastisch, die Serie. Mhm. Und es hieß von Anfang an, ja, eigentlich die Geschichte von Fleetwood Mac irgendwo. Aber die fand ich ganz toll, die Serie.
Ja.
Vor allem auch die zwei Hauptdarsteller.
Ja.
Super.
Ja. Ging mir auch so. So, dann sind wir jetzt aber weit fortgeschritten, aber wir haben noch etliches. Es fehlt auch noch der fünfte große Einfluss auf die 80er, aber den verrate ich erst nächstes Jahr.
Da kann ich ja nicht schlafen. Und dann gibt's ich weiß, was der Einfluss war. Barclay große... James Harvest.
Ja, genau.
Von Kennern auch Harvey Jane Barclay genannt.
Eine der zwei Bands, die ich nie verstehen werde. Die zweite ist Styx, auch sie haben 77.
Ja, Album du sagtest gemacht. Es bereits, aber es gibt da ein Album, ich habe es dabei, zu dem ich was sagen muss.
Da kann man gespannt sein und das ist der Cliffhanger fürs nächste Mal von
Klaus. Sogar zwei Cliffhanger.
Ja, die Spannung ins Unerträgliche gesteigert. Wir wünschen euch alles Gute und dreht nicht durch, wie immer, trotz Winter und Corona und allen anderen auch.
Und atemlos,
und atemlos mit Shirin David. Und dem Feminismus auf der Couch von Thomas Gottschalk.
Exakt.
Ciao.
Tschüss.